Einen schönen guten Tag zu einer neuen Folge Velohome, dem Podcast rund ums Fahrrad. Heute beenden wir unsere Klassikersaison, machen da den Deckel drauf, wie der Thomas aus dem liebschönen München immer sagt. Und dann gehen wir zum Giro, dem 100. Öfter schon stattgefunden, als er und ich zusammen Lenze zählen. Guten Tag nach München, lieber Thomas.
Hallo, schönen guten Abend.
Ich habe gehört, das Wetter ist bei euch heute wirklich so beschissen gewesen, dass meine Schwiegermutter noch nicht mal das Haus verlassen hat, um zum Mülleimer zu gehen.
Ja, das war wahrscheinlich die beste Option, die man heute wählen konnte. Also es war einfach katastrophal.
Ja, genau solche Worte habe ich auch gehört. Also es muss ganz schlimm sein. Nur nass, nur kalt, gar nichts anderes mehr. Naja, was wir machen. Dann bringen wir etwas Sonne in unser Leben und in das Leben unserer Hörer, würde ich vorschlagen. Also wenn's schon das Wetter scheiße ist, im Moment jedenfalls, dann machen wir wenigstens das. Kommen wir zu den Frühjahrsklassikern. Machen wir noch da sozusagen den Abschluss, was wir noch nicht hatten. Machen wir kurz drüber. Amstel Gold Race, einer der Protagonisten der Frühjahrsklassiker. Philipp Gilbert hat das Ding abgeschossen. Ich glaube auch nicht zum ersten Mal, oder? Was zum ersten
Nein.
Mal? Zum zweiten Mal?
Nee. Nein. Ja, nachdem er schon die Flandern-Rundfahrt souverän gewonnen hat, hat Philipp Gilbert auch das Amstel Gold Race gewonnen. Und ja, mit einer Attacke etwas weiter weg vom Ziel und zusammen mit Michael Kwiatkowski kam er dann gemeinsam auf die Zielgerade, ja, und da gab es dann diesen, ja, etwas komischen Sprint, war Gegenwind drauf, ja. Und Kwiatkowski hat halt zu früh eigentlich angezogen, hatte dann schon ein ziemliches Loch zu Gilbert, aber der ist tatsächlich nochmal rangekommen und Kwiatkowski ist im Gegenwind gestorben, mehr oder weniger, und hat das Ding vergeigt.
Da kann man auch mal wieder sehen, was so, also man, ich habe mich letztens auch mit irgendjemandem unterhalten, da meinte ich, ja, es war so windig, deswegen so langsam, halt der, ja, aber der Wind macht doch nicht so viel aus. Wenn man das nicht immer selber so richtig im Wind gestanden, auf einmal im Wind gestanden hat, so, oder eine Böig da kam, dann kann man das auch gar nicht so richtig nachvollziehen. Und ja, blöd für Kwiatkowski, Philipp Gilbert. Schön, dass er wieder so in den Tritt kommt irgendwie. Also ist er nett und.
Ja, aber was heißt in den Tritt kommen? Also er hat erstaunlicherweise trotz eines ziemlich schweren Sturz zwischendurch noch gewonnen und ist durch diesen Sturz auch danach für die restlichen Frühjahrsklassiker komplett ausgefallen.
Hat er nicht, ja, ich meine das so nicht kurzfristig gedacht, sondern so längerfristig, weißt du? Ich denke ja immer an seine BMC-Zeit, wo er nicht richtig in Tritt kam, ne? Was hat er in Leberriss oder Nierenriss oder irgendwie so?
Nicht sowas? An der Niere, ja. Also,
unschön.
Ja, aber es ist schon eigenartig. Also der hat danach noch zwei Bier geäxt bei der Siegerehrung.
Ja, das geht ja auf die Leber, nicht auf die Niere.
Ja, aber dass du also Interviews da hinterher noch geben kannst und dann so gar nichts merkst, erst das war schon etwas eigenartig.
Ich weiß auch nicht, ist das so ein, also ich hatte einmal Schmerzen sozusagen an der Niere und das waren wirklich, also das kann ich sagen, Nierenschmerzen sind Hölle. Also das hat wirklich so sauf, also so mit Krümmen und da niederliegen. Ich kann mir, also es scheint ja jetzt auch Nierenschmerzen, müssen ja nicht immer das Gleiche sein, ne? Aber das, also wenn das wirklich so ein Nierenriss oder Anriss oder sowas war, vielleicht so im Endorphinrausch nicht so richtig mitgekriegt, aber schön ist das mit Sicherheit nicht. Naja, fällt er jetzt, weißt du, wie lange er ausfallen wird? Ist er schon, wird er so Tour wieder mit dabei? Tour war, glaube ich, sein Ziel, dann wieder mitfahren zu können, oder?
Ja, wird relativ, also zeitig dann wieder dabei sein. Also das hat ihn jetzt für die Frühjahrsklassiker lahmgelegt, aber
wächst das
ja, gravierende Folgen hat es nicht.
Wächst das wieder zusammen, weißt du das? Also ich muss mal sagen.
Da bin ich über den genauen Stand der Verletzung zu wenig informiert.
Und ich habe meine Traumatologie-Vorlesung sehr oft verschlafen. Ja, also Philipp Gilbert, gute Besserung. Die nächsten zwei Rennen können wir dann, sagen wir mal, unter die Valverde-Festspiele zusammen verbuchen, behaupte ich mal einfach so. Amstel Gold Race.
Verloren war das typische Szenario. Mhm. Ja, geschlossene Gruppe fährt in die Mürui und Valverde drückt die dickste Mühle durch.
Kann er, dafür ist er bekannt. Und ich glaube, dass niemand vorher auch wirklich ernsthaft auf jemand anders getippt hätte oder gewettet hätte.
Zwischendurch sah es mal so aus, als könnte Bob Jungels durchkommen, aber ja gut, da kann man dann wieder drüber diskutieren, war die Taktik da der anderen Mannschaften richtig, da selbst nachzufahren. Mhm. Aber ja.
Lüttich, um weiter durchzugaloppieren. Ebenso wieder die Valverde-Spiele. Hat man viel Geld gewinnen können damit. Was ich mal, also ich möchte hier nicht allzu sehr drauf eingehen, das machen wir im nächsten Velosnack, der ja in 2 Tagen dann schon kommen wird, also wenn ihr das jetzt live hört. Dieser letzte, ist das der letzte Anstieg? Ich habe das Finale dieses Mal leider nicht sehen können. Der war so auf einer relativ breiten Straße.
Durch,
ja, das ganz am Ende ist, ne? Also die breite Straße, die
wo der Sprint dann hinterher ist.
Genau.
Ja.
Das sieht ja aus, als fahren die da so wie auf dem Moped, ne? Und da musste ich auch, die Bilder hat man natürlich auch im Kopf, wenn man da selber hochfährt. Also du bist ja auch genug Rennen schon gefahren, wo man sich sozusagen auf historischem Boden befindet. Ey, da fährst du hoch und quälst dich da so leidend hoch und denkst dann, mein Gott, die sprinten hier hoch wahrscheinlich doch auf einem großen Blatt und du wünschst dir gerade einen kleineren Gang als 28 hinten. Das ist so traurig, das ist so frustrierend.
Ja, aber da siehst du mal den Unterschied am eigenen Leibe.
Ja, ja, natürlich. Und ich bin ja auch, also ich würde mich ja auch, ich würde mich ja, ich würde das fast noch nicht mal als gleichen Sport bezeichnen, was ich da betreibe, ja. Ach, das war schon, oder das, wie heißt es? Mein Kollege Björn wird mich jetzt schimpfen, dass ich die Namen immer noch nicht weiß. La Redon? Redon?
La Redoute.
Redoute. Es ist schon ein Brett. Also das kann man nicht anders sagen.
Ja, das sind richtige Rampen.
Ja. Und wenn der Puls beim Schieben nicht weiter runtergeht, als er beim Fahren ist, dann was willst du auch eigentlich lieber die Bergsteuerschuhe anhaben.
Hast du irgendwas falsch gemacht?
Ja, also, aber da gehe ich mir im nächsten Snack drauf ein. Tipps, wie man solche Tage überlebt und was man richtig machen kann, was Christian falsch gemacht hat. Das sollt ihr da hören. Genau, Lüttich, Bastogne, Lüttich, also war krasse Erfahrung für mich und ich kann jedem nur empfehlen, sowas dann auch immer mal zu machen, wenn er die Möglichkeit hat, sowas zu machen. Ja, es war aus einer Gruppe heraus, ne? Und dann am Ende Martin von Valverde abgesprintet. Ist das so die richtige Zusammenfassung?
Ja, sozusagen. Also der Davide Formolo wurde erst, hat attackiert, wurde dann aber von Dan Martin gestellt und der wiederum dann, hatte dann keine Chance, als Valverde da von hinten angetreten ist und vorbeigefahren ist.
Hättest du, also ich habe mir das Finale angeguckt, hättest du so sagen wir mal 3 Sekunden vor dem Valverde Antritt noch drauf gewettet? Oder hättest du gesagt, mit Gewissheit, der holt das noch? Also ich war sehr, 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 also in dem Moment dachte ich, oh. Das,
ja, wenn er sich nicht sicher gewesen wäre, dann wäre er wahrscheinlich direkt mitgefahren.
Ja, eher, aber du, ob du noch in dem Moment gedacht hast, das macht er?
Ja.
Echt? Krass. Naja, das unterscheidet dich halt von mir, ne?
Es wäre jetzt was anderes, wären Alaphilippe da vorne rausgefahren. Dann hätte ich gedacht, ja gut, das wird jetzt doch eng.
Ja, okay.
Aber der war leider nicht dabei.
Nee, der war nicht dabei. Aber ja, also ich weiß auch nicht, was mit dem Valverde noch, also wie das noch werden soll mit dem. Wie lange, also ich denke die ganze Zeit so, ob er jetzt klug genug ist, jetzt mal richtig lange raus, also was, er ist ja im letzten Jahr auch über die ganze Saison irgendwie hochklassig gefahren oder
das macht er jedes Jahr. Also
ja, aber also ist doch mal, er wird ja nicht jünger, also das kann doch nicht so weitergehen.
Ja, aber wenn er nur trainiert, wird er ja schlechter.
Ja, natürlich, aber ich betrachte das mittlerweile als ganz, ganz groß, das Phänomen Valverde wahrscheinlich. Also vielleicht kann Guido Knopp in 20 Jahren mal eine Sendung über ihn machen. Valverdes Kinder, Valverdes Hunde und Valverdes Frauen. Aber also ich würde mir nur sehr, sehr, sehr wünschen, dass das auch, also er fährt ja auf einem Niveau, auf dem er schon sehr, sehr früh gefahren ist und wo man sehr, sehr an seiner sehr frühen Zeit ist, auch mit Fragezeichen versehen muss. Ich würde ihm und all seinen Fans und uns auch alles wünschen, dass das alles so mit rechten Dingen zugeht. Also das finde ich sehr, sehr schön. Weil das so langsam wird mir das, kommt mir das, ist er mir ungeheuer. Um es mal so zu sagen.
Ja gut, wird man jetzt bei der Tour de France dann sehen, ob er das auch bei den großen Rundfahrten dann bestätigen kann.
Ja, ich würde mir fast wünschen, dass er sich da so auf 1-2 Etappen konzentriert und die Leistung dann abruft und sonst entspannt mitrollt. Das wäre so, das würde mich freuen, weil das würde mich noch weniger erstaunt gucken lassen.
Aber wenn selbst Chris Froome schon Valverde zu einem seiner größten Konkurrenten ausruft, dann weißt du, was die Stunde geschlagen hat.
Das hat mir, ja gut, dass du mich daran erinnerst, dass ich das gehört habe. Das hat mir auch Angst gemacht. Also hat er den Quintana vergessen? Also oder was ist da los? Oder hat er Angst vor dieser Doppelspitze?
Wahrscheinlich hat er einfach schon einkalkuliert, dass der nach dem Giro platt ist.
Vielleicht sagt er sich auch, ich muss da, kennst du, ich weiß nicht, ich komme jetzt nicht auf den Namen, das muss ich nachgucken. Ich bin ja von frühester Kindheit an Asterix-Fan. Und da gibt es ein Heft Asterix, Streit um Asterix. Und da gibt es so einen kleinen Fischkopf, Also ich glaube, der heißt, ich weiß nicht, wie der heißt, ich muss jetzt den Namen rausfinden, sonst habe ich keine Ruhe. Und der sät ja überall Zwietracht. Ne? Vielleicht ist das die Froome-Taktik. Nee, das ist gar kein Fisch. Naja. Der sät überall Zwietracht. Und genau, Tullius Destructivus. Und der sieht Zwietracht und vielleicht ist das die Froome-Taktik, weißt du, dass der beim T-Movies da so ein bisschen Zwietracht sehen will und den Destructivus macht, Destructivux macht, wäre ja auch mal was Neues, ne? Also dass jetzt dass Sky sich schon auf psychologische Kriegsführung einlässt.
Vielleicht will der Chris Froome ja auch einfach von seiner Form ablenken momentan. Weiß ich nicht.
Ja, aber da mache ich mir noch keine Sorgen. Der wird schon kommen, wenn er kommen muss. Aber also bei Werder ist es. Wir gönnen es ihm ja alle, ne? Er hat ja viel Unterhalt zu zahlen und da soll er ja jeden Pfennig mitnehmen. Tour of the Alps, Giro del Trentino, kleine Rundfahrt in Italien. Und ich glaube, an dem Punkt müssen wir fast auch schon ein bisschen was. Also erzähl mal erstmal so ein bisschen, wie es war. Wie es so gelaufen ist.
Ja, also die Rundfahrt wurde ja in diesem Jahr komplett neu aufgelegt. Früher bekannt unter dem Namen Giro del Trentino, in diesem Jahr erstmals ausgetragen als Tour of the Alps. Und begann in Österreich und hat sich dann so nach Süden geschlängelt, nach Südtirol. Und ja, es war mehr oder weniger eine Rundfahrt für Bergspezialisten. War aber in diesem Jahr auch dadurch geprägt, dass das Wetter einfach nicht mitgespielt hat. Also auf der zweiten Etappe, glaube ich, musste das Wirtsjoch komplett gestrichen werden und man konnte da manche Passagen nicht fahren, die man fahren wollte.
Ich glaube, welche denn? Nee, das war die Tour de Romandie, war doch auch die Zeit, oder?
Das war genau das gleiche Spielchen, ja. Also da war das Wetter auch ähnlich miserabel oder wahrscheinlich sogar noch schlechter.
Weil da habe ich nämlich Bilder morgens über eine geheime Quelle habe ich Bilder aus einem Hotelzimmer rausfotografiert gesehen und da lag halt massenhaft Schnee. Und unten, aber am gleichen Tag wurde trotzdem gefahren und unten war das Wetter wieder schön. Also immer sehr, sehr kurios, aber so ist das Gebirge halt. Ne? Du bist ja näher dran als ich. ich finde den Trend, Giro del Trentino finde ich den Namen einfach viel schöner als Tour de Alps, obwohl das wahrscheinlich die bessere Beschreibung ist.
Ja, aber es ist ja jetzt nicht mehr nur im Trentino, sondern ja, auch in der gesamten Alpenregion.
Ja, aber die Tour de France, wie du genau weißt, startet ja auch in Düsseldorf, was immer noch nicht Frankreich ist. Ich finde den Namen einfach schöner. Das meine ich ja nur. Am Ende gewonnen hat die ganze Geschichte nach rund, ich glaube, 4 Etappen waren es, ne? 4? Sind es 4 oder 5? Hallo? Ja? Achso. Ja, ich dachte kurz, wir sind in Leitung. Nach 5 Etappen, genau, von Bozen,
Geraint Thomas,
Kufstein, Innsbruck und so weiter. Genau. Und da müssen wir auch direkt wahrscheinlich eine Sache kurz ansprechen. Michel Scarponi. Mit seinem letzten Sieg.
Michele Scarponi mit seinem letzten Sieg auf der ersten Etappe. So eine leichte Bergankunft. Ja, und tragischerweise am Tag nach dem Ende der Tour auf die Alps wollte er morgens bei sich zu Hause in Italien eine Regenerationsfahrt machen und wurde dabei von einem LKW erfasst und ist dabei verunglückt.
Ja, also. Was soll man sagen? Ne? Also irgendwie alle möglichen klugen Sprüche sind eigentlich auch nur Fehl am Platze, weil nix kann irgendwie, ich glaube, er hat zwei kleine Kinder und galt so im Peloton auch. Ich will nicht sagen, jemand, der im Peloton als komplett unsympathisch rüberkommt, würde man es eher wünschen oder weniger, oder fände es weniger schlimm, weil es ist genauso schlimm.
Aber er war extrem beliebter Fahrer und ja. Auch vom Charakter und Spaßvogel, also im wahrsten Sinne des Wortes, ja, es hat immer die Ausfahrten mit einem Papagei oft zusammen bestritten, ja. Der bei ihm auf der Schulter mitgeradelt ist, ja, und mir in Erinnerung ist er erstmals gekommen, damals bei der letzten Austragung der Friedensfahrt, hatte damals die Königsetappe in Bayerfeld, glaube ich, gewonnen und auch die Rundfahrt. Und damals schon als junger Fahrer eigentlich hat sich recht früh sein Talent gezeigt und ist dann über Acqua Sabone, Domina Vacanze zu Liberty gekommen. Ja, wo er denn in den ersten Jahren aufgefallen ist, eigentlich als Edelhelfer von Roberto Eras. Und dadurch dann auch, ja, 2006 wegen Dopings gesperrt wurde im Zuge der Puerto-Affäre. Kam dann aber zurück und ja, hat seine größten Erfolge eigentlich beim Giro d'Italia gefeiert, den er nach der Disqualifikation von Alberto Contador 2011 gewonnen hat dann auch. Und ja, in den letzten Jahren war eigentlich die rechte Hand von Vincenzo Nibali bei Astana. Hat ihm zum Toursieg 2014 verholfen, war dann ganz wichtiger Baustein und im letzten Jahr wäre es sicherlich nicht mehr gelungen, den Giro noch zu gewinnen, ohne Scarponis Arbeit auf den beiden wichtigsten Etappen über den Colle dell'Agnello und Colle della Lombarda.
Und er wäre auch der erklärte Kapitän nach dem Ausfall von Aru bei Astana jetzt gewesen.
Für den Giro, ja.
Ja.
Und war auch in einer herausragenden Form eigentlich.
Und also vom Alter her will man nicht sagen, das wäre jetzt seine letzte große Rundfahrt gewesen, ne? Aber ich sag mal so, wenn er jetzt da nochmal groß gepunktet hätte und groß rausgekommen wäre, hätte man sich jetzt auch nicht, also hättest du dich gewundert, wenn er gesagt hätte, so jetzt reicht's auch irgendwann mal?
Nö, der hatte einfach Spaß dran und ist auch ein unheimlich zäher Rennfahrer gewesen, der nicht einzelne Efforts produziert hat, sondern bei einer Grand Tour einfach konstant über 3 Wochen immer die Leistung gebracht hat. Und ja, ich glaube nicht, dass er schon so früh dann aufgehört hätte. Hätte noch weitermachen können.
Ja. Kann man nicht anders sagen als tragisch. Und das passiert ist mal, ist also, in Köln werden jedes Jahr irgendwie 5, 6, 7, 8 Leute vom Autos überfahren und das ist genauso tragisch wie jeden Einzelnen. Ich finde es immer komisch, dass man an so einem Schicksal mehr Anteil nimmt als an den anderen, aber andererseits, weil man von diesem Menschen halt auch immer ein bisschen mehr mitbekommt als von vielleicht dem Menschen, der hier 3 Straßen weiter wohnt und nicht kennt und schade und ja, wie gesagt, ein junger Familienvater.
Es kann ja jeden treffen.
Genau,
also
genau.
Muss man sich immer wieder bewusst machen, dass wenn man den Helm aufsetzt, sich aufs Rennrad setzt, dass man sein Leben jedes Mal aufs Spiel setzt.
Ja, in gewisser Hinsicht ist das so. Ne? Also es ist immer eine Gefahr fährt mit, aber andererseits wie auch bei allen Gefahren, die es ja so im Leben gibt und die von außen auf einen hereinwirken, man darf sich den Spaß darauf nicht verderben lassen, ne? Weil sonst
das auf keinen Fall.
Nützt ja auch nichts.
Immer wieder appellieren. Ja.
Passt auf euch auf.
Fragt euch auf der Straße, die Straße gehört weder den Autofahrern noch den Radfahrern.
Genau, ja, Verständnis bei beidem, das ist es. Ja, Emanuel Buchmann mit starker Leistung, um das Positive ist jetzt der Sache noch abzugewinnen, das Giro del Trentino oder du hast, klingt jetzt blöd, Emanuel Buchmann. Gute Leistungen hast du hier noch eingetragen. Ja, Chris Froome weniger gut. Der kommt ja noch. Ne? Also der wie viel
ist
er?
Ja, das ist dann bei der Romandie-Rundfahrt hinterher gewesen.
Ah, habe ich mich jetzt, bin ich in der Zeile? Stimmt. Entschuldigung.
Genau, der Buchmann ist beides gefahren. Der ist erst bei der Tour of the Alps starker 7. in der Gesamtabrechnung geworden. Mhm. 54 Sekunden Rückstand nur. Und ja, sollen wir gleich weitermachen mit der Romandie-Rundfahrt?
Ja, genau. Machen wir einfach direkt mit der Romandie-Rundfahrt weiter.
Ja, wie gesagt, geprägt durch das schlechte Wetter und die Königsetappe, da ist Emanuel Buchmann vorne mit rausgefahren in einer kleinen Spitzengruppe, glaube ich, auf der letzten Abfahrt und im Schlussaufstieg ist dann von hinten Richie Porte gekommen. Da konnte er dann nicht mehr mithalten und bei Yates auch nicht mehr. Aber ist dann auf der Etappe Dritter geworden und war dann, glaube ich, sogar nach der Königsetappe Dritter im Gesamtklassement und aufgrund des letzten Zeitfahrens ist er dann noch ein bisschen zurückgefallen, aber sehr, sehr, sehr starke Leistung. Also dabei, den Leuten mit dabei zu sein, das
und ich find,
muss man schon den Hut verziehen.
Und ich finde, Zeitfahren ist ja jetzt auch eine Disziplin, da kann man, finde ich das sehr oft im Alter, die Fahrer da auch noch an Klasse gewinnen und da kann man auch zulernen. Und aber grundsätzlich, wie viel da ist am Ende ganz geworden? 10. Platz, also Platz 10 Platzierung, ist schon alle Ehren wert für so einen, ja, 24, gut, nicht mehr ganz so jungen Fahrer, aber nichtsdestotrotz, Platz 10 muss man ja auch erstmal rausfahren. Und er.
Ja, und vor allem ist auf der Königsetappe weit vor Chris Froome ins Ziel gekommen, zum Beispiel.
Ja. Was ist denn mit
Froome? Und TJ van Garderen, Rigoberto Urán, das sind alles gute Leute, die da hinter sich gelassen hat.
Ja. Was ist denn mit Froome los? Muss ich mir Sorgen machen um meinen Toursieg dieses Jahr?
Ja, es ist schon ein bisschen anders als in den letzten Jahren. Also ich glaube, im letzten Jahr war er bei der Rummer und die Rundfahrt auch nicht ganz vorne dabei, aber aufgrund eines Defekts auf der ersten oder zweiten Etappe, hat aber trotzdem noch einen Etappensieg geholt. Und in diesem Jahr war es einfach so, bei diesem einen richtig schweren Berg, der gefahren wurde, als Schlussaufstieg. Mhm. Na gut, ist am Anfang wie gewohnt mit seiner Mannschaft ein bisschen weiter hinten reingefahren, aber normalerweise kennt man das ja, dreht er dann auf, aber die wurden dann halt einfach immer weiter durchgereicht und hat auch einfach gesagt, ja, er hatte an dem Tag nicht die Power, um da vorne mitzufahren.
Ja, wenigstens sucht er nicht irgendwelche blöden Ausreden, das muss man ja vielleicht auch mal so zugute halten.
Ja, aber ich glaube nicht, dass man jetzt bei Team Sky irgendwie in Panik gerät bezüglich des Toursieges erst. Also da kann man erst wirklich eine Einschätzung geben nach dem Kriterium du Dauphiné. Also wenn er da nicht, sage ich mal, unter den Top 8 Leuten dabei ist, dann sollten wirklich die Alarmglocken so langsam schrillen.
Dann werden die Spritzen aufgezogen. Nein, in keinem Fall. Richie Porte, mal wieder so eine Top-Leistung für so eine 5-Tages-Rundfahrt. Wenn er das doch, das wievielte Jahr, sage ich schon, wird das denn dieses Jahr was bei der Tour mit ihm? Ich weiß nicht, das dritte, vierte, fünfte Jahr? Also jedenfalls das erste, also seit er bei Sky natürlich weg ist.
Ja, aber er muss natürlich einfach mal vom Pech verschont bleiben jetzt. Also dann könnte das auch was werden.
Ja, aber das kann ja auch nicht immer. Also weißt du, einmal ist Pech, zweimal ist Dummheit, dreimal Charisma oder wie läuft sowas? Armstrong hat
halt immer irgendwo einen schlechten Tag drin. Also zum Beispiel 2014, nachdem Froome und Contador ausgeschieden sind, da hat man auch gedacht, ja gut, jetzt hat er die Chance, zumindest mal Zweiter zu werden, aber dann ist er auf der einen Etappe, hat er irgendwie Magenprobleme gehabt und ist dann, hat sang und klanglos irgendwie 20 Minuten fast verloren.
Naja, ich hadere ja nur mit meinen Sympathieträgern. Das ist mein Problem dieses Jahr. Das wird eine schwierige Saison, habe ich noch so ein Gespür für mich. Hoffen wir. Ich würde mich einfach nur freuen, der alte Rettungsschwimmer, dass der mal ein bisschen aus den Schuhen kommt. Oder da wieder mal hinkommt, wo ich ihn gerne sehen würde. So. Was muss ich noch wissen über die Romandie-Rundfahrt? Buchmann hat mir gesagt, Froome und Sedan und Porte holt die Gesamtwertung. Das ist so das Entscheidende, was wir rausnehmen aus der.
Das ist eigentlich so, ja, die Clou der ganzen Sache.
Yorkshire-Rundfahrt. Warst du da mal? Warst du schon mal in Yorkshire? Ich überlege.
Nein, aber ich habe mich dieses Jahr sehr von dieser Rundfahrt begeistern lassen, weil das einfach unglaubliche Landschaft ist und
ja.
diese wie soll man sagen, das geht ja nur rauf und runter und diese Wellen sind so eklig schon anzuschauen im Fernsehen.
Und mir ist sogar im Auto hinten schlecht geworden, so sind diese Wellen zu fahren. Also ich war im letzten Jahr in der Gegend, wo die Yorkshire-Rundfahrt auch, erinnerst du es noch? Da war es, mit wem saß ich denn nochmal im Auto, im Flieger? Mit, wie heißt der hier, deutscher Sprinter, groß, kommt aus der Kölner Gegend. Komme ich nicht auf den Namen. Müsste ich mal nachschauen. Sag mir mal, Team Bora letztes Jahr? Ja, Team Bora. Großer, blonder. Ach, Mann. Ich werde bei Gelegenheit die Information nachreichen. Wir saßen im Flieger zu zweit, weil wir beruflich da in der Gegend waren. Und dann saß er mit uns im Flieger und er saß hinter uns. Und dann haben wir noch kurz mit ihm gequatscht. Ja, ist eine echt wunderschöne Gegend. Also gerade dieser Lake District oben, so zwei Naturschutzgebiete, die nebeneinander liegen und in der Mitte durch eine Straße getrennt werden. Da kann man es aushalten. Also das ist auch, glaube ich, zum Fahrradfahren echt schön.
Wenn das Wetter dann schön ist, ja.
Ja, das ist eine Grundvoraussetzung, glaube ich, aber ich glaube, die haben auch, also weißt du, so Regen, ne, der berühmte englische Regen oder nordenglische Regen dann auch, klar, aber wenn es nicht so kalt ist, geht das ja auch, aber ich glaube, das ist auch mehr so eine Gravel-Bike-Cross-Geschichte da als so Straßensport. Es gibt ja eine wunderschöne Veranstaltung, kann ich ja jetzt kurz drauf Werbung machen, die irgendwo in der Mitte, also nicht das berühmte London, Edinburgh, London, sondern so eine Art RTF, die nennt sich Ride to the Sun. Und die startet, ich glaube, 8, 9 Uhr abends oder so etwas, irgendwo in der Mitte von England und geht dann nach Edinburgh hoch. Und dann ist der Plan, also es ist kein Rennen, sondern nur so RTF hier, Volksradfahren, wie man es nennen mag. Und das Ziel ist, bei Sonnenaufgang dann in Edinburgh anzukommen. Und das ist auch gar nicht so weit. Also ich glaube, so 200 Kilometer oder 200 Meilen oder so. Also so eine schaffbare Distanz auch für unser Eins. Einziges Problem ist, dass durch die Nacht halt geht. Ne, aber dafür kommst du am Sonnenaufgang am Strand an, was ich auch eine ganz romantische Vorstellung finde. Yorkshire Tour auf jeden Fall. Da ging es dann, das mit dem Sturz habe ich ehrlich gesagt nicht mitbekommen. Klär mich mal auf. Ich habe hier den Link natürlich, aber
ja, auf der ersten Etappe gab es im Zielsprint einen ziemlich üblen Sturz. Hauptbetroffener davon eigentlich Marco Haller, der einem da voll hinten reingefahren ist. Ja, da wird einem schon vom Hinsehen fast übel, ja, also das kann sich gar nicht vorstellen.
Ich glaube, da könnte auch gut die Zielankunft von dieser Veranstaltung sein. Ja, also ihr könnt gerne mal da hinklicken, aber schaut es euch nicht zweimal an und vor allem nicht in Zeitlupe, glaube ich. Ja, der klassische Sprintsturz, sag ich mal. Da schüttelt es mich jetzt immer noch. Ja, ich glaube gar nicht so viele Etappen, die Tour of Yorkshire, ne? Wie viel sind das? Zwei oder drei, die auch drei wirklich dann nur, insgesamt, dann nur in der Gegend sich bewegen, welliges Profil. Was soll man sonst sagen? Ich habe das auch immer gerne gesehen, so von den Landschaften. Und gewonnen hatte dieses Jahr, glaube ich, Walter.
Serge Pauls.
Pauls.
Genau, der hat auf der letzten Etappe haben die das ganz gut gemacht. Von Dimension Data einer vorne die Tempoarbeit gemacht an den Anstiegen, ist dann oben rausgefahren an einer Welle und dann ist Pauls drüber gefahren und ja, da hatten sie eine taktische Überzahl und konnte keiner mehr das Loch zufahren. Van Rensburg war der zweite Fahrer von Dimension Data.
Ja, und haben dann auch die ersten beiden Plätze in der Gesamtwertung damit abgesahnt oder für sich geholt. Was ja aller Ehrenwert ist. Vor allem, ich meine, hatte auch immer so im Kopf, dass Team Sky da immer mit so einer Armada auftritt, aber das war in dem
Fall. Das ist halt deren Heimrennen.
Also ja, und da.
Die fahren halt in ihrer Westentasche rum und da ja, lassen sie sich ungern auf der Nase rumtanzen.
Ja, aber wenn ich mal sehe, dass sie Platz 8 den besten hatten, dann muss ich sagen, Chapeau, das ist wohl nicht so gelungen, wie sie sich das vorgestellt haben. Naja. Manchmal läuft es halt anders, als man es sich vorstellt. Das kann ja immer sein. Deutsches Rennen. Hast du eigentlich dieses Jahr überlegt, in Frankfurt zu starten?
Aus zeitlichen Gründen nein.
Naja, ja.
Das war vielleicht auch ja bei dem Wetter eher.
Ja, ich habe auch den einen oder anderen Artikel gelesen, der nicht nur Gutes, wie soll man sagen, nicht nur Gutes berichtet hat über das Wetter. Und da habe ich mir, also ich hatte kurzzeitig überlegt, dass ich jetzt, Lüttich Bastogne war ja ein gutes Training, ob ich jetzt einfach mal da weitermachen soll, aber habe dann gesagt, nee, komm. Und habe mich auch nicht so richtig fit gefühlt. Und was aber viel schlimmer war, das muss ich kurz auch, nee, das kommt ja auch in den Snack. Ich habe mal einen Lauf mitgemacht, bei einem Lauf, so laufen, weißt du, mit so Turnschuhen und so. Mein Gott. Das, aber davon möchte ich im Snack. Ich Schmerzen.
Ja, aber dieses Jahr zum ersten Mal ein World Tour Rennen.
Mhm, genau. Also
dadurch,
abgegraped.
Dass es von der Amaury Sports Organisation, also von der basiert wird und die Familie Moos Achenbach das mehr oder weniger abgegeben hat und da nur noch direktiv tätig ist. Mhm. Dadurch auch ein besseres Fahrerfeld in diesem Jahr, unter anderem Peter Sagan am Start, der das Rennen zwischenzeitlich dann aber, ja, ich weiß nicht, aus welchen Gründen verlassen hat, mangels Form wahrscheinlich. Ja, aber wie das in Frankfurt immer so ist bei den Profis, die fahren ihre Runde durch den Taunus, oder besser gesagt, ihre Runden durch den Taunus, über den Mammutshainer unter anderem. Aber dann geht es dann halt wieder zurück in Richtung Frankfurter City. Und da auf dem Rundkurs, da war es in diesem Jahr ziemlich tricky durch die rutschigen Bedingungen. Und in der letzten Kurve dann, es war es, glaube ich, Jasper Stuyven von Trek, der für John Degenkolb da anfahren sollte. Dem ist die Kette runtergesprungen. Und dadurch gab es dann nach vorne ein Loch. Muss man dann aber auch sagen, Rick Zabel hat das richtig gut angefahren und Christoph hat dann vollendet. Aber Zabel war dann so, hatte da so ein Loch, dass er das Rennen auf Platz 2 noch beendet hat.
Ja, ich dachte auch, also ist ja auch selten, dass der Anfahrer noch so, also dass die zwei so einen Geschwindigkeitsüberschuss haben, dass der Anfahrer Zweiter wird. Also das kann mich nicht erinnern, weil ich das zuletzt gesehen habe. Ist auch schon, ich finde es halt schön, dass Rick Zabel da so in Verantwortung genommen wird, sozusagen. Ne? Also so die letzte Position bei so einem, ich sag mal für Alpecin auch nicht ganz unwichtigen Rennen an ihn zu geben, finde ich ich will nicht sagen eine schöne Auszeichnung, aber
ja, das
zeigt halt
das
Vertrauen.
Muss ja jetzt auch kommen. Also
Klar, ne, muss jetzt kommen, aber das ist sowohl von Team, ich finde, dass es sowohl von Teamleitung jetzt eingefordert wird, gut, aber auch, dass Zabel jetzt da abliefert. Ne? Also finde ich nur positiv zu sehen.
Ja, hätte vielleicht sogar das Rennen gewinnen können, wäre sein Kapitän dann nicht dabei gewesen.
Hätte der vielleicht doch noch ein, zwei Burger mehr gegessen, ne? Dann hätte man vielleicht umgestellt.
Ja, danach hat der Alexander Christoph halt im norwegischen Fernsehen, glaube ich, ein Interview gegeben, wo man ihn von Teamseite aus gesagt hat, dass er ein paar Kilo zu viel wohl auf den Rippen hätte. Und da kann man sich dann ja schon fragen, also so schlecht war er ja nicht unterwegs dieses Jahr, weil ich glaube, der hat irgendwie zwei Drittel bestimmt der Siege von Katjuscha Alpecin in diesem Jahr eingefahren.
Mhm. Genau, also ich denke, man sollte das erst auch am Ende einer Saison vielleicht so ein komplettes, also klar, er hat Ziele gesetzt bekommen, ne? Man weiß jetzt nicht, was hat er für Ziele gesetzt bekommen und welche hat er davon erfüllt. Da blicken wir nicht rein.
Das natürlich,
ne?
Ja, ein bisschen, woran sich vielleicht viele aufhängen, ist das Abschneiden bei der Flandern-Rundfahrt und bei Paris-Roubaix, wo es halt einfach nicht nach ganz vorne gereicht hat.
Ja, aber auch an Christoph kann man einen schlechten Tag haben und er hatte gute Saison, er hat auch schon schlechte Saison, finde ich. Und klar, ne, er ist ein Profi, er muss dafür sorgen, dass sein Körper ist, so hart es klingt, sein Kapital.
Ja, aber ich glaube, der ist 1,82 Meter und wiegt 78 Kilo, aber
worauf ich eher hinaus will, ist, ich glaube, er weiß selber schon ganz gut, wie er, na, er ist lang genug Profi und er wirkt auf mich auch, ne, profihaft genug, um das selber einschätzen zu können. Ne? Und er gehört jetzt auch nicht zu den Leuten, wir kennen selber Fahrer, die kamen jedes Jahr schlecht aus dem Winter und wir haben ab März, April die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und weinend unser eigenes Nutella-Glas ausgelöffelt, wegen ihres Verhaltens. Und es gibt Leute wie ein Christoph, wo ich einfach annehme, der weiß schon, was er tut.
Ja, aber in den letzten Jahren war er ja jetzt nicht dicker. Also,
ja, davon mal ganz abgesehen.
Ich glaube, ein André Greipel wiegt irgendwie 83 Kilo bei gleicher Größe fast und Marcel Kittel ist noch schwerer.
Ja. Ja, also ne, Eigenverantwortung und vielleicht haben sie auch einfach nur irgendwas gesucht, um zu kritisieren, weil sie sonst nichts anderes gefunden haben, haben sie das halt genommen.
Ja, aber das zeigt doch schon, dass in dem Team so nicht alles rund läuft, also dass da gewisse Spannungen auch herrschen.
Ja,
also,
absolut. Ne? Also da ist nicht Friede vor der Eierkuchen.
Bei Paris-Roubaix auch schon extrem aufgefallen, dass da irgendwie die taktische Absprache nicht so gut war. Toni Martin, der hat vorne das Tempo gefahren auf einem Pflastersektor und hinten ist Christoph aus der Gruppe gefallen. Also da kann es auch irgendwo nicht stimmen.
Ja, aber also ich finde so von der Zusammensetzung, also ich bilde mir nicht ein, dass ich das Team Katjuscha in seiner Tiefe komplett durchblicke und vor allen Dingen alle Fahrer. Aber das ist ja jetzt nicht so ein Team, wo es gibt es da so nationale Gruppen, ne, wie es jetzt bei Astana gab. Da gab es die Italienerfront und die Kasachenfront und das wäre mir jetzt nicht so. Das ist ja schon ein relativ durchmischtes Team.
Ja, aber da gibt es auch einige Deutsche und dann sind natürlich auch noch ein paar Russen im Team.
Also
und dann so diese Christoph-Fraktion.
Gilt es mal weiter zu beobachten. Vielleicht müssen wir unseren IM Markus da in Norwegen auch mal auf Quellensuche schicken. Weiter beobachten, wie gärt es und rumort es weiter im Team Katjuscha Alpecin. Aber kommen wir jetzt, glaube ich, zu dem, worauf wir uns, nachdem die Klassiker damit abgeschlossen, also zählen wir jetzt Eschborn noch zu den Klassikern? Eigentlich schon irgendwo, ne? In gewisser Hinsicht ist es für mich so.
Ich habe was ganz Gutes gehört oder was mir gut gefallen hat vom Rennleiter Bernd Muss-Achenbach, der gesagt hat, das Ziel des Rennens ist es eigentlich, den Abschluss dieser Klassiker-Serie irgendwann mal zu bilden, also dass es fest etabliert ist, nach Lüttich-Bastogne-Lüttich das letzte klassische Rennen zu sein und so auch akzeptiert zu werden.
Finde ich ein hehres Ziel. Also, ne, kann man so machen. Also klingt für mich auch schlüssig. Und wenn sie es dann schaffen, die ganzen Teams noch rüberzuziehen, sozusagen, was ja jetzt auch, ne, also es ist ja keine lange weite Entfernung und so weiter, macht Sinn. Also als Zielsetzung. Aber Frankfurt vorbei und ab, also spätestens als das letzte, wie hieß es früher? Als das letzte Henninger getrunken war, weil wir kennen es ja noch unter Henninger Turm.
Aber es wird ja jetzt auch schon wieder nach einem neuen Namen gesucht. Also,
Okay. Ja, dann sollen sie zum alten Namen, dem Dreiteufelsnamen zurückkehren, ob Sponsor oder nicht. Das würde mich freuen. 100 Jahre. 100 Jahre diese Institution Giro d'Italia. Und
es ist die 100. Austragung.
Ja, 100. Ausgabe, nicht so kleinlich hier. Wie sehr ist die Spannungskurve seit dem 1. Mai hochgegangen bei dir?
Ja, auf jeden Fall sehr, weil das ist die erste Grand Tour des Jahres und für mich eigentlich die, finde ich immer die bedeutendste, also vor allem die schönste, weil das offenes Rennen ist, offener als die Tour de France, medial vielleicht noch nicht so im Schaufenster ganz so und hat so ein bisschen was Romantisches noch und von daher freut man sich da immer ganz besonders auf den Giro.
Ah, jetzt ist mir mein Mischpult runtergefallen. Hat man das gehört? Hörst du mich noch? Alles noch gut?
Ja, ich höre dich wunderbar. Ja.
Ah, alles gut. Ich glaube, ich muss mir mal die Nase putzen. Hörst du, dass ich so ein Nasal bin? Heute schlimmer als sonst. Mache ich mal kurz. Oh, das kann man ja ruhig drauf lassen. Das ist egal. Ich glaube, du hast gerade einen der richtigen Begriffe benutzt. Eine Sekunde kurz.
Mhm.
Die Romantik. Ich komme mit dem Begriff die Romantik zurück. Ja, das ist wirklich so. Also der Giro ist Romantik, die Tour ist Abenteuer und die Vuelta ist Autobahn. Autobahn. Nee, Romantik stimmt schon. Und ich glaube, das Radfahren in Italien oder auf italienischen Straßen ist ja auch immer so was Romantisches.
Das ist ja auch ganz anders von der Art der Straßen, von der Topografie und es macht es einfach einzigartig.
Und auch wenn es komplett vermarktet ist, habe ich immer noch das Gefühl, auch wenn wahrscheinlich die Tour de France in Frankreich genauso viel prozentual Anhänger hat wie der Giro in Italien, die Fosi sind halt doch nochmal ein bisschen heißsporniger. Und ich glaube, der Anteil der Touristen bei Bergankünften, also ich glaube nicht, dass prozentual der Anteil der Touristen am Ätna am Morgen genauso groß ist wie bei Mont Ventoux bei der letzten Tour.
Einfach dadurch bedingt, dass das Rennen halt nicht das mediale Ereignis ist wie die Tour de France.
Ja, genau. Also das, ja. Und es ging ja auch, also es ging ja unfassbar, also wir haben im Büro schon gesagt, holla, hier ging's aber los. Also das hat uns aber gefallen. Vielleicht bröseln wir mal. Jetzt habe ich wieder was vergessen. Moment, ich muss noch kurz rüber. Heute ist aber auch gerade ruhig. Eine Sekunde.
Ja.
Das habe ich doch glatt. Meine Notizen. Ich habe mir nämlich sogar ausnahmsweise mal Notizen gemacht.
Ah, du ahnst es nicht.
Wieso, du auch? Nee, ich dachte mir, wir sprechen vielleicht kurz, also nicht so in der Tiefe, wie wir es sonst immer gemacht haben, ne, jedes Team und so weiter, sondern wir sprechen einfach mal nur kurz über über unsere Favoriten, also wer wir glauben, wer es wird und wer so dabei ist und dann auch, wer es am Ende machen wird. Also, machen wir abwechselnd. Schmeißen wir uns mal abwechselnd einen Namen zu, bis einer nicht mehr kann. Und das bin wahrscheinlich ich. Fang du mal ruhig an mit deinem Herzenshai.
Ja, also gut, für mich die beiden Hauptfavoriten natürlich Nairo Quintana und Vincenzo Nibali. Mhm.
Ja,
die so ein bisschen über allem Kronen eigentlich.
Ja.
Ja.
Warte mal, ich guck mal währenddessen hier die Wettquoten, was das ist ja auch immer ein gutes Indiz dafür, weil die Leute machen ihr Geld damit.
Ja, und also meiner Meinung danach gibt es eine Gruppe von, sag ich mal, 5 bis 8 Fahrern, die da vorne reinfahren können und vielleicht auch überraschend den Gesamtsieg am Ende abräumen könnten. Fängt irgendwo an bei Thibaut Pinot. Und hört irgendwo bei Mikel Landa oder Ilno Zakarin auf.
Da gehst du aber dann schon wirklich sehr in die Tiefe. Also ich hätte jetzt gesagt, Pinot bin ich bei dir. Adam Yates wäre vielleicht noch auch so ein Außenseiterkandidat. Wo haben wir denn hier zusätzliche Sportarten? Ich kenne mich auf. So Wetten ist ja auch nicht meins. Mal gucken, was die Wettanbieter sagen. Etappensieger morgen wollen wir doch gar nicht. Gesamtwertung, Teamwertung. Vielleicht sollten wir da Bergwertung. Wo haben wir denn hier das, was man will? Also hier einfach so Jungprofi-Gesamtwertung. Da ist Quintana aber schon vor Nibali. Also eindeutig, also richtig weit vorne. Also
wenn ja, ist natürlich klar. Also, ist ja auch der haushohe Favorit eigentlich.
Ja, eigentlich schon, aber ein bisschen kann auch den Heimnimbus. Also dort sieht man, wie du es genau sagst, ne, Zakarin, Landa, Pozzovivo, Ron Dennis, inwieweit das noch manches jetzt vielleicht auch schon sich geändert haben mag.
Hat sich mal überholt, ja.
Der Name dessen, wo ich immer noch nicht weiß, wie man den ausspricht, der gerne mal sein Fahrrad in den Schnee setzt, Steven
Kreuzweg.
Beim letzten Mal habe ich mir auf YouTube 5-mal vorher angehört, wie man es ausspricht, damit ich es nicht ganz verdaddle. Formolo, Davide Formolo, Wilco Keldermann, Pierre Roland, Rui Costa, Maximo Mafor, das sind so die.
Ja, aber so, also, weiß ich nicht, ein Wilco Keldermann wird jetzt nicht, denke ich, da vorne reinfahren und ein Montfort eher nicht.
Ja, da kriegst du auch 100 Euro, wenn du da 1 Euro drauf setzt. Ich wollte mal sowas, was die Wettanbieter so in die Runde werfen.
Ja, aber da gibt es ja ganz andere Kandidaten, also TJ van Garderen, wenn ich daran denke, oder einer aus der Cannondale Phalanx.
Du, zum Beispiel TJ van Garderen ist gar nicht, doch hier 34, was ist das denn für eine, was sind das denn hier für Quoten? Siegwette? Komisch. Adam Jensen. Ja, TJ van Garderen, Bauke Mollema, auch noch so ein Name, der hier fällt. Jaron Thomas.
Tom Dumoulin ist auch noch einer.
Genau.
Bauke Mollema.
Ja, Adam Yates, wie wir schon sagten. Genau. Also, aber ich glaube, wenn es nicht zu irgendeinem extrem außergewöhnlichen Ereignis kommt, ich erinnere mich ja an die Tour de France, wo es nur auf das Duell damals von Froome gegen Contador hinauslief, ne, wo dann auch Nibali der lachende Dritte war. Wenn nichts Außergewöhnliches passiert, sollte es doch zum Zweikampf Quintana und Nibali kommen.
Das würde ich so nicht unbedingt sagen. Also da stehen also auch ganz viele Fragezeichen hinter beiden Personen noch.
Wieso? Also wegen der Form, wegen des Teams? Also Nibali.
Ja, zum einen, also bei Quintana muss man halt sehen, der peilt das Double an. Mhm. Und da kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass der jetzt zu Beginn des Giros schon bei 100% ist. Mhm. Da wäre vielleicht eine Möglichkeit, einen Hebel für die anderen anzusetzen, um dort Zeit rauszuholen. Und zum anderen ist die Frage, wie weit ist Quintana bereit, richtig tief zu gehen, um den Giro zu gewinnen und sich nicht doch zu sagen, ich muss noch was für die Tour zurückbehalten.
Interessante Frage, weil ich denke mir, wenn du ein Double ankündigst und Double machen willst, dann kannst du nicht an das zweite Rennen vor dem ersten denken. Weißt du, das Double kannst ja nur gewinnen, das Double kriegst du nur hin, wenn du das erste Rennen auch gewinnst.
Ja, aber vielleicht hat für ihn doch irgendwo noch die Tour de France einen höheren Stellenwert als der Giro.
Ne, legitim, aber dann würde ich sagen, ich will dieses Jahr die Tour gewinnen. Das steht für mich an erster Stelle. Und wenn dabei noch ein Double abfällt, wenn ich den Giro fahre, um gut zu trainieren, schön und gut, aber die Tour ist für mich das Anno. Ist natürlich auch clever, es einfach hinterher so zu sagen, ne? Dass man dann hinterher sagt, ja, Tour ist wichtiger, ne? Also der Giro schön und gut. Auch legitim, ne? Finde ich auch gar nicht schlimm, wenn er das sagen würde, aber wie gesagt.
Ja, also, gut, hat halt vorher auch schon gezeigt bei den vorigen Rennen, dass er gut in Form ist, das ganze Jahr schon. Jetzt auch bei der Andalusien-Rundfahrt, bei einer kleineren Rundfahrt in Spanien, ist der Name gerade entfallen.
Ich recherchiere das. Mach ich weiter, ich guck mal nach.
Noch gezeigt, ja, dass er auch jetzt vor dem Giro gut in Form ist. Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, beim zweiten Favoriten, der immer wieder genannt wird, bei Nibali, hat im Vorfeld auch noch keine guten Ergebnisse in dem Sinne gezeigt. Hat jetzt zwar die Kroatien-Rundfahrt gewonnen, ja, aber gut, die Kroatien-Rundfahrt, lassen wir mal die Kroatien-Rundfahrt sein.
Meinst du die Vuelta a Ciclista Catalunya oder die Vuelta al Paesco Vasco?
Nein, keine von den
Okay, ich guck mal weiter.
Warte, ich such's schnell raus. Und zwar, wo sind wir denn? Fünfter war das.
Asturia.
Asturias.
Ja, sag ich doch, frag mich doch einfach.
Genau, ja. Ja gut, das war so sein kleiner letzter Formtest und da hat er halt gezeigt, dass er relativ gut drauf ist, aber wie gesagt, es stehen hinter beiden so kleine Fragezeichen, weil bei Nibali weiß man auch nie, entweder er ist sehr gut oder aber er ist einfach grottenschlecht und da gibt es eigentlich nichts dazwischen und ich sage mal so, ich rechne jetzt damit, dass er in der ersten Woche noch ziemlich an Zeit verlieren wird. Also wenn es ja, bis zum Ende, weil die erste Woche, muss man so sehen, die Ankunft auf dem Ätna, das ist eigentlich allen Gesamtklassements Favoriten ein Dorn im Auge. Weil du musst schon zum Beginn der Rundfahrt sehr gut in Form sein. Und es ist schwierig, diese Form hinten raus zu konservieren.
Also du kannst morgen wahrscheinlich den Giro schon, wenn du richtig Scheiße am Rad hast, verlieren. Das muss man wirklich mal so sagen.
Auf jeden Fall, ja. Und ich denke zum Beispiel, dass ein Nibali seine Form konzentriert hat auf zweite, dritte Woche, wo dann wirklich seine Dinger kommen, ja, also ist eigentlich der Fahrer, der mit der Höhe am besten zurechtkommt, also da gibt es dann viele Pässe, 1800, 2000 und da wird er seine Trumpfkarten spielen wollen und wenn er bis da mehr als 2 Minuten gefressen hat, dann ist der Gesamtsieg, denke ich, weg.
Mhm. Es kommen ja auch nach dieser, aber wenn wir jetzt hier schon mal, vielleicht sollten wir das am Ende, vielleicht sollten wir jetzt mal die Vorschau kurz unterbrechen, dass wir das am Ende mal machen. Weißt du, am Ende der Giro-Besprechung. Also, was ist denn mit dem Team von Nibali, um mal dieser Favoritengeschichte zu bleiben? Ist das, wenn man jetzt mal so vergleicht, ne? Also wenn wir mal die Favoriten auf die beiden reduzieren, beide haben noch nicht viel abgeliefert. Quintana war vielleicht mit dem Problem die Tour noch liefern, aber wenn man die Teams miteinander vergleicht, ist, ich habe bei den Movies immer so das Gefühl, dass das so eine total eingeschworene, miteinander harmonierende und auch gut mit, also die mögen sich so, dass die fassen sich beim Zeitfahren an, ne? Also das scheint ja wirklich eine Truppe zu sein, die durch dick und dünn und kalt und warm gehen. Und ist das Bahrain-Team auch schon?
Die Movistar-Mannschaft ist sehr homogen und ausgewogen auch besetzt für die Rundfahrt. Du hast mit André Amador, Vinna Annacona, Ogoka Isagire hast du halt einfach 3 Weltklasse-Berghelfer. Und dann hast du aber auch solche Leute wie Rojas dabei, der dich auf den Flachetappen und Benati auch, der dich einfach aus allem raushält und aus den Stürzen. Und es sind auch so Leute, die können ein Trikot verteidigen, falls du es mal musst. Und im Gegensatz dazu, die Bahrain-Mannschaft ist komplett neu zusammengewürfelt, hat jetzt bei der Kroatien-Rundfahrt ja in ähnlicher Besetzung recht gut funktioniert, aber ist natürlich nicht zu vergleichen mit dem Astana-Team, was Nibali im letzten Jahr an seiner Seite hatte. Da hat er einen Scarponi gehabt, da hat er einen Kangert gehabt, das waren einfach ja Helfer, die auch Chris Froome bei der Tour wahrscheinlich mitgenommen hätte. Mhm. Und in diesem Jahr, ja gut, die Mannschaft muss sich erst einspielen und du hast halt im Gebirge hast du schon gute Leute mit einem Sivtsov, einem Visconti, der auch gut die Berge hochkommt und Agnoli und einem Pellizzotti. Aber in der Spitze, denke ich, da gibt es bessere Mannschaften. Vor allem, wir sprechen jetzt über Bahrain und Movistar, aber für mich so die stärkste Mannschaft hat eigentlich wieder Sky am Start.
Mhm. Wobei, bei denen macht man, also ne, da kommen wir auch noch zu Querelen, die später kommen, bei denen ne, jeder, der uns öfter hört, weiß, dass ich mit sehr großem Wohlwollen diese Mannschaft verfolge. Da hat man irgendwie nicht so den Eindruck, den man von, also ich weiß nicht, ob es irgendein Team gibt, von dem ich so nach außen hin den Eindruck habe, dass sie so harmonisch miteinander sind oder so, weißt du, wie, ich will nicht sagen, das sind alles Freunde, ne, aber die nach außen so diesen Auftritt haben, dass sie so an einem Strang ziehen. Weißt du, den Eindruck habe ich leider Gottes beim Team Sky nicht immer. Und über die
Top-Team diesmal, ja, aber es ist ja schon dadurch bedingt, dass du in diesem Jahr einfach mit 2 Leadern am Start stehst und bei Movistar ist halt so die Rollenverteilung vollkommen klar von Anfang an. Mhm. Quintana ist unser Kapitän, für den wird gefahren, basta.
Mhm. Ja, klar. Ja, aber ich meine, so das auf das, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Also Team Sky war jetzt mal abgesehen von der Tour oft genug, sie sind ja fast immer, wenn sie irgendwo mit antreten, gehören sie zu den stärksten Teams. Und die Ausbeute ist dafür ja auch nicht so überragend. Ne? Also für Klassikern hat man
außerhalb der Tour jetzt.
Genau.
Ja, gut, aber das ist natürlich auch
ihre Ausrichtung.
Bedingt klar. Ihre Ausrichtung. Sie fokussieren alles auf die Tour de France. Das Ziel mit Chris Froome, die Tour de France wieder zu gewinnen, das steht über allem.
Ja, ja. Naja.
Aber in diesem Jahr haben sie ja beim Giro, also haben sie 2 Kandidaten dabei. Der eine muss noch beweisen, der andere hat es schon beweisen, dass sie bei einer Grand Tour aufs Podium fahren können.
Mhm. Aber also siehst du die Teams jetzt, um bei den Zweien jetzt nochmal zu bleiben, wenn wir davon, also wahrscheinlich sind wir in anderthalb Wochen lachen wir über das, was wir jetzt sagen, weil dann ganz alles anders gekommen ist, als wir es jemals ausmalen konnten. Aber die würdest du sie also teammäßig auch ungefähr auf einem, würdest du sie auf einem Niveau sehen oder?
Ich würde Movistar schon ein kleines bisschen höher einschätzen. Okay. Und ich würde Nibali bessere Chancen auf den Gesamtsieg geben, wenn er noch bei Astana fahren würde. Mhm. Weil Astana hätte ihn einem Team zur Seite gestellt, das in solchen Situationen, im letzten Jahr hatte es den Giro nur durch das Team gewonnen, weil in den entscheidenden Situationen hat ihn halt Kangert die entscheidenden Sekunden von Chavez weggezogen und Scarponi ihm in der Abfahrt vom Agnello entscheidend geholfen. Mhm. Und solche Leute sehe ich nicht, die jetzt bei Bahrain dabei sind, die so stark sind. Mhm.
Warum kauft sich nicht einfach Team Sky Nibali und alles wäre gut für den Giro?
Ja, die haben ja schon zwei Kapitäne, also
ja, aber dann hätten sie, dann wäre es noch sicher. Ich bin gespannt. Also ich, wie gesagt, ne, ich gönne Team Sky immer alles Gute, aber ich, es würde mich ja freuen, da auch mal wieder an der Herrschaften umzusehen, aber so richtig.
Es sind also halt zwei relativ Wundertüten. Also Landa im letzten Jahr beim Giro mit ganz großen Erwartungen gestartet, nachdem er im Vorjahr da Dritter war. Ja, aber ist dann nach der ersten Woche raus, glaube ich, hatte, glaube ich, auch Magenprobleme. Und Geraint Thomas, für den ist es halt die erste Grand Tour, der jetzt mal auf eigene Kappe fahren darf. Ansonsten muss er immer für Froome den Helfer machen und er hat halt auch in seiner Helferrolle immer einen schwachen Tag dabei mindestens gehabt.
Also und bei Team Sky wird in der Mannschaftswertung, egal wie unwichtig diese auch sein mag, auch bei den Wettbüros vorne gesehen, ne? Also das ist ja auch mal.
Ja, aber du musst ja auch mal sehen, was die für ein starkes Team. Also die haben Diego Rosa dabei, ein Kirijenka, was eine Maschine ist, mit dem Elison noch und ein Danyen, zwei richtig gute Kletterer und Hinao ist da auch nicht zu unterschätzen, ja, und von daher ist es schon berechtigt, dass die da vorne gesehen werden.
Gehen wir mal so ein bisschen auf die ersten Etappen ein, die wir jetzt ja nur aus der Rückschau betrachtet beschreiben können. Erste Etappe, ich konnte es selber nicht sehen, also live sehen sozusagen, habe es mir dann in der sehr schönen Zusammenfassung von Eurosport angeguckt und das war so ein Moment, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich dachte so, endlich klappt sowas mal wieder. Endlich mal, weil wenn einer sich jetzt das Herz nimmt und sowas versucht und es klappt, dann nimmt sich vielleicht noch ein zweiter, ein dritter, ein vierter in den kommenden Tagen, in den kommenden Wochen und vielleicht auch bei den anderen Grand Touren, bei anderen Rennen mal wieder so eine Art, bei so einer Aktion das Herz in die Hand und legt einfach los und hat dann auch das Glück durchzukommen. Also hat einen mich echt unfassbar gefreut.
Ja, aber es war...
Es war komisch irgendwie.
Ein bisschen aus der Schusseligkeit der Sprinter herausgeboren, also beziehungsweise der Mannschaften raus, dass man sich einen Moment so nicht einig war und dass keiner so als erster seinen Sprintzug in den Wind setzen wollte. Ja, und durch dieses bisschen kurvige Finale hatte dann der Pöstlberger ein paar Meter Vorsprung. Und der hat sich ja erst auch umgeguckt und hat noch gar nicht richtig durchgezogen und erst als er so gemerkt hat, gut, ich habe jetzt 50 Meter Vorsprung, hat er das durchgezogen und selbst da sind die ja noch nicht richtig nachgefahren und dann war es einfach zu spät.
Absolut, die haben alles verdattelt hinten, was man verdatteln konnte, aber nichtsdestotrotz, ich dachte mir irgendwie, mein Gott, die werden noch, der Giro ist jetzt nicht dafür, ich weiß nicht, wie viele Flachetappen er insgesamt hat, aber also grundsätzlich, warte mal, wie viele haben wir denn hier, Winners and Leaders, aber so Flachetappen war eigentlich, also eigentlich gibt es laut Beschreibung des Giros grundsätzlich nur zwei Flachetappen.
Also ja, es kommt halt auf die Verteilung der Stärken.
Ja, natürlich.
Es gibt schon ein paar gute Gelegenheiten für die Sprinter, um da durchaus noch die ein oder andere Etappe abzuschießen.
Genau, und deswegen dachte ich mir, mein Gott, ey, der Junge wird niemals in seinem Leben wieder so einen Tag erleben, gehe ich mal von aus. Holt das rosa Trikot am ersten Tag seiner Rundfahrt. Also da habe ich mich schon, die Schusseligkeit der Sprinter auf der einen Seite, aber mich hat es so unfassbar für ihn gefreut, unabhängig, das hätte jetzt jeder sein können. Aber mit so einer Aktion
muss ja auch sagen, eigentlich der größte Erfolg des Team Boras in diesem Jahr.
Ja.
Das rosa Trikot zu holen beim Giro und die Etappe zu gewinnen. Gut, Sagan, der hat auch schon was gewonnen und ist bei den Klassikern bei Mailand-Sanremo Zweiter geworden irgendwo, aber ganz vorne so war das eigentlich das größte Ergebnis bislang der Mannschaft und das fährt jemand ein, den eigentlich gar niemand auf dem Plan hatte.
Nee. Boah, da hättest du drauf wetten sollen. Pöstlberg im rosa Trikot.
Es war ja noch zugleich der erste österreichische Etappensieg überhaupt.
Ja, und der erste österreichische rosa Trikotträger auch, ne? Glaube ich.
Ich glaube schon, ja. Also erstaunlich so, also dass die noch keine Etappe abgeschossen hatten.
Ja, vor allen Dingen, weil es ja auch bergige, durchaus jetzt bergige Sachen gibt beim Giro. Ja, unheimlich schön. Also wahnsinnig gefreut. Alle haben sich hinterher drum angeguckt und der Pöstlberger hat den Tag seines Lebens. Der wird wahrscheinlich nicht so, der wird wahrscheinlich schon gut geschlafen haben irgendwann, aber muss das ein Gefühl sein, oder? Also, weil so eine Chance hast du ja nicht, also weißt du, so eine Chance hast du ja als so ein Fahrer wie er, ja grundsätzlich immer nur am ersten Tag, an dem es eine Sprintetappe gibt, also nicht so ein Zeitfahren in irgendwo Prologgeschichte und dann so ein Glück zu haben. Also einfach mal das Herz in die Hand nehmen und Gas geben.
Ansonsten kommst du ja an das Trikot kaum noch ran. Es sei denn, du kommst mit der Ausreißergruppe durch.
Genau. Und dann musst du aber auch, also da hat in der Regel ja heutzutage durch den Funk, ob man ihn gut oder schlecht findet, das kommt ja auch kaum noch vor, dass aus einer Ausreißergruppe so eine Vöckler-Geschichte, die er ja gerne früher mal gemacht hat, ne, sich so das gelbe Trikot zu holen, das funktioniert ja auch immer seltener. Insofern schön, dass das so funktioniert hat. Zweite Etappe, ich beschreibe auch wieder, wie ich es gesehen habe. Ich saß in einem Garten bei einem Fest mit sehr, sehr vielen Kindern und verfolgte es via der schönen Tour-Tracker-App und auf einmal stand da, André Greipel hat gewonnen und ich habe mich echt gefreut. Niemand um mich herum wusste, also es gab Leute, die wahrscheinlich 10 Kilometer von André Greipel entfernt wohnen und ich sagte voll Freude, André Greipel hat das rosa Trikot und sie fragte mich, André, wer? Habe ich natürlich dann zugeschlagen. Aber schön, oder? Also auch da muss ich sagen, schön. Ich bin schon mit dem zweiten Ergebnis der Etappe des Giros zufrieden.
Ja, aber es war gut. Also ein bisschen auch wieder ziemlich chaotischer Sprint, wie ich fand. Mhm. Und Greipel wurde letztlich der Spurt nicht von seinen eigenen Leuten angefahren, sondern von dem Gegner. Anfahrer von Orica.
Ja.
Und Caleb Ewan, den hätte ich eigentlich vielleicht in dem Sprint höher eingeschätzt, aber der ist halt mit jemand anderes touchiert und ist dann aus dem Pedal gekommen, war dann raus für den Sprint, ja, und Greipel, der war dann halt in seiner Art und Weise nicht mehr zu stoppen und hat erwartungsgemäß fast schon gewonnen.
Ja, ich sehe es wie du, also ich glaube auch, dass Ewan in dem Moment, also so mit dem Geschwindigkeitsüberschuss, mit dem er da ankam, ich weiß nicht, ob es für Greipel gut ausgegangen wäre, wenn er nicht aus seinem Pedal rausgeflogen wäre. Das hätte ich jetzt im Nachhinein gerne mal gesehen. Aber
man muss ja auch mal auf der anderen Seite sehen, also wie oft hat sich ein André Greipel irgendwie doof einbauen lassen in einem Spiel?
Ja, ja.
Oder wie oft hat er auch selbst Pech gehabt? Also das gleicht sich halt dann irgendwann
aus. Absolut, das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Also mal hat man Glück, mal hat man Pech und da hat er einfach das Glück auf seiner Seite gehabt ins rosa Trikot und hat sich auch unfassbar gefreut. Also ich glaube, und auch da wieder, ne, also es gehört ja, wird ja oft auch der Fall, ne, Sprinter werden mit Sprintern verglichen und wenn ich es jetzt mir schaue, Marcel Kittel, der ja seinen Zug braucht und ein André Greipel, genauso wie Mark Cavendish, der dann auch einfach mal den Instinkt hat zu sagen, okay, mein Zug funktioniert hier gerade irgendwie nicht so richtig, er sich einfach den anderen schnappt und sich das nächste Hinterrad nimmt und dann, ich sag mal, mehr oder minder auf sich selbst gestellt das Ding durchziehen kann.
Ja, aber ich denke, da nehmen sich die beiden nicht viel, Kittel und Greipel. Also da gab es schon viele, viele Situationen, die beide einfach vermasselt haben, weil sie sich an ihrer Mannschaft nur orientiert haben und dann plötzlich geguckt haben, wie das Ziel schon 100 Meter vor ihnen ist.
Ja, aber ich bin trotzdem, also da bleib ich bei. Da bleib ich bei. Dass André Greipel für mich so ein bisschen der bessere bessere Fahrer ist von beiden, wenn er auf sich selbst gestellt ist. Und er hat natürlich auch ein paar Jahre Vorsprung gegenüber Kittel, ne? Der kann auch noch dazulernen und kann auch noch ordentlich Punkte so einsammeln sozusagen. Aber bis dato bin ich da fest von überzeugt. Cavendish noch mehr. Ne? Cavendish ist, glaube ich, noch mehr der Instinkt-Sprinter. Aber
vielleicht bist du dadurch die Nähe zu Sturzheim ein bisschen eingenommen.
Also möchte ich gar nicht bestreiten. Also bin ich gar nicht abgeneigt, dem zuzustimmen. Aber genauso wie er Glück hatte und wie ich gelesen habe, ich habe es in der Zusammenfassung nicht so wirklich gesehen. Auch ein Pedal spielte dann bei der dritten Etappe eine Rolle. Starke Winde, eigentlich auch wieder so eine Sprintankunft, aber ja, eigentlich klassisches Klassikerwetter, starke Winde, die das Feld auseinanderreißen. André Greipel schafft es einmal in die Windkantensituation vorne aufzufahren und beim zweiten Mal gelingt es ihm nicht mehr und zack, da ist er weg.
Ja, aber das war eigentlich vorhersehbar auf dieser Etappe, dass genau dieses Szenario eintreten wird. Also Quickstep dafür bekannt, dass sie die Spezialisten dafür sind, um das ganze Feld auf die Kante zu nehmen.
Ja.
Und auf den letzten 10 Kilometern ist man halt runter zur Küste gekommen, auf Sardinien. Und ja, da war dann halt sehr starker Seitenwind da und ja, die Quickstep-Mannschaft hat dann halt voll auf die Tube gedrückt und ist logisch, dass es dann irgendwann auf der Kante reißt. Ja, Greipel war erst dabei. Ist dann aber wohl mit dem Hinterrad seines Vordermanns touchiert und dadurch aus dem Pedal gekommen.
Das meinte ich, ne? Zack, schon wieder spielt das Pedal eine Rolle.
So ist es ja, aber ja gut, die haben das halt auch klasse gemacht und ja, das musst du erstmal so als Mannschaft machen, so ein Finale zu fahren. Aber auf der anderen Seite hätten die das vergeigt. Es wäre wirklich, ja, weiß ich nicht, die hatten eine Überzahl, ich glaube, wir waren mit 6, 7 Mann in der Gruppe.
6 Mann, ja.
Ja. Und der Rest war jeweils alleine vertreten. Und da war es eigentlich schon voraussehbar, dass Gaviria das Ding gewinnt und sich das Trikot holt.
Ich glaube, Lefebvre hätte sie zu Fuß die nächste Etappe laufen lassen.
Ja, aber vor 2 Jahren war das bei Omloop Het Nieuwsblad, gab es mal eine ähnliche Situation, wo sie, glaube ich, zu dritt waren gegen Ian Stannard und von dem abgekocht wurden. Also von daher wär's keine Überraschung gewesen,
Kann passieren, ne? Aber nichtsdestotrotz, ich bleib dabei, es hätte sehr, sehr unschöne Konsequenzen mit an sich angrenzender Wahrscheinlichkeit gehabt.
Aber für mich an diesem Tag eigentlich der stärkste Fahrer von dieser ganzen Phalanx, Bob Jungels.
Mhm.
Also der wirklich überragende Arbeit im Finale gemacht hat und dafür gesorgt hat, dass diese Lücke überhaupt so zustande kam.
Mhm.
Vielleicht auch jemand, den man für die Gesamtwertung noch beachten muss.
Da kann sein. Ich habe jetzt noch nicht nachgeschaut, wo ist er irgendwie bei den Wetten hochgegangen? Ich glaube nicht.
Aber ja, ich glaube, beim letzten Jahr war er auf jeden Fall in den Top 7, Top 6 beim Giro. Hat also auch schon gezeigt, dass er im Hochgebirge sehr gut ist. Sehr junger Rennfahrer noch. Und hat sehr, sehr gute Anlagen auch durchs Zeitfahren.
Mhm. Also würde ich jetzt nach dem, was ich da, wie gesagt, ich habe es nur in der Zusammenfassung so verfolgen können, so eine Top-10-Platzierung würde ich da auch durchaus als, sagen wir mal, möglich ansehen.
Aber was mich auch so ein bisschen verwundert hat auf dieser Etappe, in dem Moment, als diese Windkantensituation zustande kam, war natürlich totales Chaos vorhanden und vorne die erste Gruppe war lange Zeit, also 1-2 Kilometer waren die noch ein bisschen größer. Und von den Favoriten, sowohl Quintana als auch Nibali, war vorne überhaupt gar nichts zu sehen.
Mhm.
Der Einzige, der wirklich aufgepasst hatte in der Situation, war Geraint Thomas, der da vorne mit dabei war, aber dann auch den Anschluss irgendwie verpasst hatte danach. Aber erst danach, als sich diese ja, Quickstep-Gruppe sozusagen rausgebildet hat.
Mhm.
Vielleicht auch schon ein kleiner Indikator im Hinblick auf morgen.
Meinst du, dass sie sich ausgeruht haben, dass sie sich bewusst Rückstand einfangen, ist ja dämlich, dass sie sich ausgeruht haben, dass sie die Etappe heute noch nicht ernst genommen haben, dass sie, also für mich heißt das einfach nur, das sind jetzt beides, also so, Merida und Bahrain kennen wir jetzt, also kenne ich das noch nicht so, das Team, ne? Aber Movies, dass die Movies jetzt keine Klassikerfahrer sind und Windkante wahrscheinlich nicht zu ihrem täglichen Brot gehören, sei noch entschuldigt. Aber das hatten wir ja schon oft, dass gerade in solchen Situationen, auch damals die Tour de France, die durch Belgien gefahren ist, ne, dass manche Teams sich da entweder besser drauf vorbereiten oder besser drauf mit klarkommen und andere weniger und
ja, aber ich kann es auch nicht erklären. Ich finde es so ein kleiner Indikator dafür, für die Stärke eines Favoriten. Wenn ich richtig, richtig gut bin, dann bin ich eigentlich auch aufmerksam in der Situation, bin da vielleicht mit da vorne dabei, gut, vielleicht nicht, wenn ich Nairo Quintana heiße und ein Bergfloh von, weiß ich nicht, 60 Kilo bin, dann ist es natürlich schwierig.
Hm?
Aber zum Beispiel bei der
Aber gerade wenn ich, ne, dann, und das ist wieder diese Movie- auch in gewisser Hinsicht eine sympathische Schusseligkeit, dann habe ich halt mindestens, dann nehme ich meinetwegen auch einen Jascha Sütterlin mit, der den Quintana hinten ins Trikot packen kann zur Not, und dann stelle ich einen Mann daneben und sage, pass auf Quintana, hier ist alles flach, ne, und das hier vorne ist der Berg, den fährst du jetzt einfach hinterher, weißt du, dann habe ich
ja, halt, aber sie haben ja die Fahrer dabei, sie haben ja einen Roffers dabei, sie haben ja einen Benanti
ja,
dabei,
warum machen die das
genau
nicht?
Das
also warum passiert das denn dann nicht?
Weil, ja, ich denke, also das ist schwierig zu erklären. Aber zum Beispiel, was ich sagen wollte, als Beispiel anführen wollte.
Entschuldigung.
Bei der Tour de France 2015 gab es ja auch auf der ersten Etappe, glaube ich, als sie auf diesen Staudamm gefahren sind in den Niederlanden, diese Windkantensituation. Und da
wo jeder es auch vorher abgesehen hat,
Hat jeder abgesehen und keiner hat Chris Froome zugetraut, da vorne mitzufahren. Er hat es gemacht, und das war schon Indikator dafür, dass er bei der Tour der Stärkste sein wird.
Ein fantastisches Argument, ja. Hast vollkommen recht. Da kann man auch nichts gegen argumentieren. Da kann man auch nicht mit Schusseligkeit von den anderen oder so. Ja, stimmt. Also, ne, und vielleicht ist das aber auch ein klein wenig so der Unterschied im taktischen Vermögen zwischen einem Team Sky und einem Team Movistar oder einem Team Bahrain und einem Team Quickstep.
Ja, aber das hat ja mit taktischem Vermögen wenig zu tun. Das ist einfach eine Übungssache, denke ich auch. Also Quickstep, die fahren diese Rennen, also die sind Meister in diesen Nordklassikern, wo du ständig solche Situationen hast, und ein Team Movistar, gut, die fahren da vielleicht mal irgendwo in den Top 10 mit einem Erviti rum, aber die üben solche, haben solche Situationen, finden die auch nicht jeden Tag im Training vor, und die sind da einfach nicht so eingespielt, und das kannst du auch nicht auf dem Level dann kompensieren.
Nee, aber dann musst du es halt anders kompensieren, ne? Dann musst du es halt durch deine Bergleistung kompensieren. Vielleicht kriegen sie es hin, aber es stimmt schon. Andere haben aufgepasst und aber ein Armstrong war jetzt auch nicht der Klassikerfahrer schlechthin und hat es in solchen Situationen geschafft, aufmerksam zu sein und an den richtigen Stellen zu sein. Ne?
Ja,
da gehört vielleicht auch eine gewisse Intelligenz dazu.
Einer, der an dem Tag ganz viel Pech hatte, war ein Favorit, der sich jetzt schon verabschiedet hat, Rowan Dennis.
Hatten wir ganz am Anfang schon darauf hingewiesen.
Einen Sturz hatte und dadurch einfach ganz, ganz weit zurückgebunden wurde. Andere Leute, die an dem Tag auch schon wieder so ein bisschen Zeit verloren haben oder wo man vielleicht gedacht hätte, gut, die könnten jetzt vielleicht eine gewisse Rolle in den Top Ten noch spielen, ist zum Beispiel ein Pierre Rolland, der da zurückgebunden wurde, wie immer eigentlich, also bei dem ist das auch so, also ich weiß nicht, selbst seitdem er bei Cannondale fährt, das eigentlich ein Team ist, das auf sowas Acht gibt, haben die das bei dem nicht rausgekriegt. Tanel Kangard, den man vielleicht noch ein bisschen weiter vorne erwarten konnte, hat an dem Tag auch Zeit verloren. Ja, und so ein paar Leute, wo man dann denken würde, die wären da eventuell ein bisschen weiter vorne Kandidaten für die Top 10 vielleicht, die sind da schon ein bisschen am Zeit verloren. Am zweiten Tag übrigens auch noch, um das zu ergänzen, Ilnur Zakarin hatte ein paar Kilometer vom Ziel, hatte der Defekt, und dann hat sich die komplette Katjuscha-Mannschaft eigentlich zurückfallen lassen, hat ihn 3 Kilometer vor dem Ziel auch wieder reingefahren, aber dann gab es scheinbar auf den letzten 3 Kilometern nochmal irgendwo ein Loch, und er hat dadurch, glaube ich, 10 oder 20 Sekunden Rückstand gekriegt.
Warte, ich guck mal gerade. Ja, da er war sozusagen der 101. Fahrer nach Filippo Pozzato, der dann mit 20 Sekunden Rückstand reingekommen ist. Ja.
War aber einfach auch Pech, er hat im falschen Moment einfach einen Defekt.
Ja, das ist was, das stufe ich auch irgendwie anders ein als eine Windkanten-Nicht-Erfass-Situation. Das ist wirklich, ne, also da kann man jetzt nichts machen, außer vielleicht das Fahrrad wechseln. Also im Sinne von, weiß nicht, wann es gelegen hat. Wahrscheinlich Team Katusha, mit was fahren die?
Canyon.
Ich weiß. aber fahren die nicht auf Campagnolo? Nee, die fahren doch Shimano, oder? Muss ich mal gucken. Nee, sonst kriege ich
Probleme. Also persönlich wundere mich immer, wie viel da kaputt geht und wie manche Defekte zustande kommen, aber es ist wieder ein ganz anderes Fass, das man jetzt öffnen würde.
Ja, das, ne, die eine Theorie ist ja, sie sind mit teilweise gezwungen, das teuerste, leichteste und prototypenhafteste Material zu fahren, um Werbung dafür zu machen, anstatt jetzt vielleicht die Mittelklasse, die robuster ist und genauso leicht oder nicht wie leicht, aber die Fahrräder sind ja eh immer an der Grenze schon.
Ja, aber wenn ich dann sowas höre, also das haben wir in der letzten Sendung gar nicht gesagt, bei Paris-Roubaix hatte Niki Terpstra einen Sturz.
Doch, haben wir, glaube ich, gesagt. Da bin ich mir eigentlich fast sicher.
Weil er auf einer Prototypenmaschine gefahren ist, die so eigentlich gar nicht zugelassen war.
Ja, ich glaube, der Steuersatz war irgendwie nicht der richtige, der verbaut war. Ne? Da war ein Dämpfer drin.
Ja.
Und ein Dämpfer oben im Steuersatz, der eigentlich so nicht mehr zugelassen wurde, aber dann nicht rechtzeitig gewechselt wurde und deswegen sich da lang gemacht hat. Ja.
Wie kann denn sowas auf dem Niveau passieren? Also.
Das ist wie wenn beim Fußball irgendwo jemand mal wieder die Pässe vergessen hat und deswegen jemand, ach nee, das war auch beim
Läufer. Ja, oder einfach wie, als wenn dann ein Tor umfallen würde. Also das darf einfach nicht passieren.
Erinnere ich mich aber, war vor allzu langer Zeit auch mal ein langes Gespräch. Ja, klar, ne, da darf nicht passieren, absolut, bin ich ja völlig bei dir. Aber ne, wo viel Material im Spiel ist, wo Menschen arbeiten, ne, es gibt auch ehemalige Tour de France-Sieger, die beim Deutschland-Tour-Zeitfahren mit einem verkehrt rum eingebauten Vorderrad gefahren sind.
Ja, aber da ist auch der Fahrer schon ein bisschen in der Verantwortung. Also ich check doch vorher mein Material durch und lass da wirklich nur eingeweihte Leute rein ran, die von denen ich auch weiß, die verbauen mir da nur die besten Sachen.
Eigentlich schon. Aber andererseits, vielleicht bist du auch in diesem Profibetrieb, weißt du, wenn du, wie viele Renntage haben die Leute? Keine Ahnung, wenn du den 40. Renntag hast und es hat 39 Mal alles gestimmt, vielleicht kontrollierst du beim 40. Mal einfach nicht mehr so. Dann machst du einfach die Bremsen, guckst, ob die Bremsen zu sind, ob die Pedale dran sind und los geht's.
Ja, aber doch nicht vor Paris-Roubaix.
Ja, ich versuche nur Verständnis für etwas zu entwickeln, was ich selber nicht ganz hab. Klar. Aber Defekte, ja, wobei ich mich immer frage, ne, diese Abwägung, begebe ich mich in den Grenzbereich, um etwas weniger an Leistung erbringen zu müssen, um mitfahren zu können, weil ich besseres Material habe oder nicht. Das sind halt echt so Überlegungen, da möchte ich gar nicht drinstecken.
Aber es ist auch oft, also denke ich, dadurch gezwungen, dass die Fahrer da gewissen Zwängen, sage ich jetzt mal, unterliegen, da wirklich den Sponsor, den Ausrüster so zu repräsentieren, dass das beste Material gefahren werden muss. Mhm. Weil auf manchen Bergetappen zum Beispiel, bei schlechten Verhältnissen, wäre es einfach cleverer, mit einer klassischen Aluminiumfelge zu fahren.
Vielleicht ja, aber dafür, ich glaube, ich weiß nicht, ob ich mir dieses Urteil anmaßen möchte, was da das bessere Mal zu beurteilen zu können, was das bessere Material ist, weil gerade in der Bergetappe, ne, wenn du das Gewicht betrachtest, ne, wie viel schwerer ist das, und ich gebe dir vollkommen recht, ne, dass du auch nicht nur das Zeug bergauf hochschleppst, sondern auch bergunter dann besser bremsen kannst, natürlich, ne, aber das will ich nicht beurteilen müssen, aber
aber es gibt ja zum Beispiel gewisse Fahrer, von denen weiß man den, oder sie gestehen es auch selbst ein, dass sie in den Abfahrten nicht so gut sind. Ja, und das ist dann immer die Frage, ist es dann wirklich notwendig, die mit dem schwierigsten zu steuernden Material auszustatten und da nicht vielleicht etwas auf Komfort zu verzichten?
Ja, ist wahrscheinlich eine berechtigte Frage. Vielleicht gibt es ja irgendwann die Möglichkeit, dass wir mal jemanden fragen, der sich damit auskennt.
Das wäre wahrscheinlich die beste Lösung, klar.
Gucken wir mal. Blicken wir mal nach vorne. Also heute ist Ruhetag. Gab es irgendwas Besonderes, außer dass Sam Bennett in einer Nacht 3 Kilo verliert? Würde ich mir auch mal wünschen.
Ja, das war wohl ja nicht so schön.
Ja. Obwohl einmal, so von Samstag auf Sonntag, wenn man nicht Sonntag nichts vorhat und ich würde dann 3 Kilo verlieren, das würde ich schon mal einen Monat lang durchziehen, 3-4 Wochenenden, wenn es danach bei Rund um Köln mal wieder funktioniert.
Nee, aber heute Ruhetag natürlich extrem schwierig, weil vor dem Hintergrund vor allem, dass morgen eine Bergetappe, eine Bergankunft ansteht. Und wir haben zum Beispiel bei der Tour de France 2015, um wieder zurückzukommen, gesehen, dass das Team Sky zum Beispiel am Ruhetag damals scheinbar alles richtig gemacht hat. Mhm. Ja, Chris Froome hat in La Pierre-Saint-Martin den Toursieg 2015 rausgefahren und alle anderen haben dicke Backen gemacht und hatten überhaupt gar keinen guten Tag. Und ähnliches, ja gut, es könnte morgen vielleicht auch eintreten, dass der ein oder andere Favorit da schlecht aus dem Ruhetag kommt, weil das ist natürlich auch schwierig, was mache ich am Ruhetag? Ja. Fahre ich, wie viel fahre ich, mit welcher Intensität? Und da muss halt jeder für sich die richtige Lösung finden.
Das glaube ich auch. Und da sind, um jetzt mal den Bogen zum Beispiel zu Christoph zurückzuspannen, so ein Christoph zum Beispiel halte ich für einen Fahrer, der sehr gut weiß, was ihn an so einem Tag gut tut und schlecht und nicht gut tut. Und ich glaube, so ein Quintana und ein Nibali, das sind auch so Fahrer, die wissen, sollten eigentlich gut genug wissen mittlerweile mit ihrer Erfahrung, was gut für sie ist. Und einem Froome traue ich zum Beispiel zu, dass er sagt, ey, ich habe meine Fachleute, die sagen mir, was ich machen soll, und das soll dann funktionieren. Und der wiederum aber auch in ein Betreuernetzwerk eingespannt ist, die es ihm sehr gut sagen können, aufgrund der Erfahrung, die sie da haben. Aber ist ja
gut, man hat ja damals auch vor dieser Etappe gehört, dass das Team Sky als einzige Mannschaft in den Bergen unterwegs war und richtig hart trainiert hat an dem Ruhetag, an dem besagten.
Ja, vielleicht haben die einfach festgestellt, was sie brauchen und was sie machen müssen, und dann hat es funktioniert, ne?
Ja, das mag sein. Also es gibt auch klassisch Fahrer, die kommen mit Ruhetagen nicht gut zurecht. Mhm. Also Nibali ist zum Beispiel auch so ein Fahrer, der kommt damit auch nicht sehr gut zurecht.
Ja. Was erwartest du denn von morgen? Also gibt es morgen direkt den ersten Schlagabtausch?
Von vornherein hätte man das denken können bei dieser Etappe. Aber das Problem ist, der Etna ist so quasi der Mont Ventoux Siziliens. Und das heißt, dass er sehr exponiert ist. Also es gibt wenig Vegetation und es soll wohl so sein, so sagen es zumindest die Prognosen, dass morgen auf den letzten Kilometern ziemlich starker Gegenwind herrschen wird. Mhm. Das heißt, es wird wohl eher ein Ausscheidungsfahren geben, mehr als einen einzelnen Vorstoß eines Favoriten. Ich denke persönlich, für mich, es wird so das klassische erste Bergetappen-Grand Tour-Szenario geben von Team Sky, die einfach versuchen, die anderen auf Herz und Nieren zu testen und da ein hohes Tempo fahren und vielleicht auch eine ihrer beiden Karten dann spielen werden.
Mhm. Wird das funktionieren?
Ja, von der Mannschaftsstärke her schon, ja. Es ist nur die Frage, ob die Kapitäne dann die Beine haben, um das zu vollenden. Mhm. Also wie gesagt, du kannst morgen die Rundfahrt verlieren, du kannst sie aber noch nicht gewinnen.
Mhm. Ach, wir sollten auch so eine Phrasenschwein-Ding einführen. Aber es ist vollkommen richtig. Und ich würde mir wünschen, dass einer von den Team Sky-Leuten morgen ein Feuerwerk abbrennt. Zumindest um das Ganze spannend zu gestalten. Ne? Also, dass so ein Thomas morgen, der muss ja nicht, und ich möchte auch nicht, dass der 5 Minuten rausfährt, sondern ich möchte einfach nur, dass der so schlagdistanzmäßig was rausfährt, um der ganzen Sache einfach, weil für mich hat der Giro jetzt echt wunderschön angefangen. Ne? Also wir hatten erste Etappe einen schönen rausgefahrenen Sieg, zweite Etappe, Gringo hat das Ding geholt, dritte Etappe, Gringo hat durch Pech das Ding wieder verloren und eine schöne Windkantensituation und so weiter. Also bis jetzt war der Giro an jedem Tag irgendwie ein kleines Fest. Und ich würde mich freuen, wenn das morgen so weitergeht. Also,
ja, also man kann ja, also ich habe es jetzt gerade spaßeshalber mal gemacht, die letzte Ankunft auf dem Etna beim Giro 2.11, gewonnen von Alberto Contador, der hinterher natürlich dann aus der Rangliste gestrichen wurde, aber sehr guter, also sage ich mal, auf dem Level Quintana Nibali von der Kategorie her, 50 Sekunden rausgeholt auf die nächste größte Verfolgergruppe, und Rohano war noch dabei, ja, war der Einzige, der mithalten konnte. Also das zeigt schon, und auch dahinter so ein bisschen die Abstände, dass man da schon ordentlich Differenzen rausfahren kann.
Ja, da kann was gehen. Wenn es gut läuft, kann da was gehen. Wär toll. Also ich hätte am liebsten morgen einen schlechten Tag von Nibali und Quintana beiden, so, aber gleich auf schlecht. Ne, also dass die weiter auf Augenhöhe miteinander kämpfen können. Und dann so 2-3 Fahrer, die vorne, hier mein holländischer Freund Kruiswijk und Thomas, das finde ich so eine schöne Sache, wenn die sich da britische Koproduktion, das würde mir gefallen.
Aber du musst ja auch bedenken, du musst erstmal, also so Fahrer wie ein Thibaut Pinot oder auch ein Tom Dumoulin, den musst du jetzt eigentlich auch schon Zeit abnehmen, weil das sind eigentlich die beiden besten Zeitfahrer. Mhm. Und ein Tom Dumoulin kann ich mir ziemlich gut vorstellen, der wird den anderen allen als Überbraten im ersten Zeitfahren.
Und der wird ja morgen, also der Etna ist jetzt ist schon ein Brett, und vor allen Dingen auch der vorher, ich kann es ohne Brille nicht erkennen, das sind ja morgen auch wirklich nicht 2 einfache Anstiege, ne? Aber andererseits ist es jetzt auch nicht so eine Hochgebirgsetappe und noch am Anfang einer Tour, dass ein Dumoulin und ein Pinot da auch noch gut hochkommen werden morgen, ne? Also das ist jetzt nicht unschaffbar für die. Also die werden morgen
so ist es, ja.
Aber
ich kann mir auch nicht vorstellen, dass einer der beiden großen Favoriten jetzt schon gerne das rosa Trikot haben will.
Nee, auch wiederum nicht. Vollkommen richtig. Ne? Also die haben lieber so einen Platz 5, 6, 7 am Ende die haben lieber jemanden aus einer starken Mannschaft, der morgen das Trikot übernimmt und lange verteidigt und mit der Arbeit des Verteidigens beschäftigt ist und sie sich dann ihr Ding machen können. Das halte ich für so ein bisschen deren Gedankenspiel. Lass uns mal einfach schon mal weitergehen, was danach kommt. Also wir haben noch nicht genau geplant, wann die nächste Sendung kommt. Ich hoffe nicht so lange. Also es dauert nicht so lange. Aber danach, am 10., also übermorgen, am Mittwoch.
Die Etappe nach Messina.
Genau, also da wird natürlich überall Nibali gefeiert, bis zum geht nicht mehr, aber wir gehen, glaube ich, beide nicht davon aus, dass er gewinnen wird. Wird eine Sprint-Etappe geben.
Ja, das wird sicherlich ein Massensprint.
Ja. Danach 11. Mai, die nächste Etappe, das ist dann die 6. Etappe am Donnerstag. Donnerstag? Ja, Donnerstag. Da habe ich jetzt direkt eine Frage zu. Wenn sich jemand in der, also ne, das eine war, wir waren bis jetzt auf Sizilien, dann setzen wir, also nein, wir waren auf Sardinien, setzen jetzt über nach Sizilien und danach geht's durch Kalabrien. Aufruf an alle Hörer, wenn ihr einen Fahrradverleih in Kalabrien kennt, dann meldet euch bitte. Ich bin nämlich in 2 Wochen in jetzt 1,5 Wochen fast nur noch in Kalabrien und habe noch keinen Rennradverleih gefunden. Und es wäre wirklich mir eine große Freude, dort auch ein bisschen Rennrad fahren zu können. Aber ich habe bis jetzt nichts gefunden. Ich habe nur einen Mountainbike-Verleih sogar von einem deutschen Betrieben gefunden. Habe bei denen angeschrieben und habe ihn gefragt, ob er einen Rennradverleih in der Gegend kennt. Und er meinte, die Straßen sind so schlecht, hier gibt es keine Rennradverleihe. Aber er wird sich mal erkundigen. Und danach habe ich nichts mehr von ihm gehört. Die Sau. Also wenn jemand einen kalabrischen Radsportfahrer irgendwie einen Kontakt da hat, ne? Ich bin für jeden, alle Möglichkeiten dankbar. Das kurz als Einschub. Also danach sind wir in Kalabrien unterwegs. Ist so eine Etappe, die kann eine Sprinter-Etappe werden, also würde mich nicht wundern, aber andererseits hinten sind auch so ein bisschen Hügel, wäre vielleicht auch mal so eine typische Ausreißergeschichte. Könnte es auch werden.
Ich denke eher, ja, an einen hügelfesten Sprinter, beziehungsweise an einen Puncher, einfach der im Finale das Ding holt und eventuell auch schon kleine Abstände zwischen den Klassements-Leuten im Sekundenbereich.
Also die genau, also das wäre jetzt auch so, das wäre so eine Etappe, ich erinnere mich an die eine, ich glaube 3. oder 4. Etappe mal bei irgendeiner Tour de France, wo Froome auf einmal attackiert hat. Erinnerst du dich? Weißt du, welche ich meine? Das war irgendwo in Nordfrankreich oder in Belgien auch, wo der so völlig überraschend, wo keiner auch nur im Fernsehen damit gerechnet hat, bei so einem Endanstieg attackiert hat. Weißt du, was?
Der Meur de Huy.
Ja, kann gut sein. Ne, das wäre auch so eine Geschichte, oder? Also so, wenn ich mir den letzten Kilometer
angucke. Ja, natürlich, also das muss natürlich auch immer passen. Also ich denke, es gibt schon einige Fahrer, die sich denken werden, gut, vielleicht zum Beispiel ein Quintana wird sich denken, ich probiere in dem Ding mal was, weil Nibali kann ich da immer abhängen, weil der kommt so eine Dinger einfach nicht gut hoch.
Und man verpulvert jetzt nicht unnötig Energie, kann aber vielleicht so 3, 4, 5 Sekunden rausholen, die einem später mal guttun werden.
Genau, ja.
Danach Etappe vom 12. Mai. Das wird dann aber, also da würde ich einiges drauf wetten, dass das wieder eine Sprintankunft wird. Relativ topflach.
In Alba do Bello.
Ja.
Ja, da sind wir bei diesen berühmten Trulli.
Trulli?
Diese Trulli-Dächer. Diese kegelförmigen Dächer.
Nie gehört.
Wurden damals in der Zeit Napoleons wurden die Häuser bewusst so gebaut, weil man für Neubauten sozusagen immer eine Abgabe, eine Steuer zahlen musste und diese Trulli-Dächer, also diese kegelförmigen Dächer, die konntest du schnell abnehmen und wenn dann ein Kontrolleur kam, dann hat der Herrscher der Gegend sozusagen ganz schnell befohlen, diese Dächer abzunehmen und hat dann den Kontrolleuren vorgezeigt, ja, für solche schäbigen Hütten ohne Dächer könnt ihr ja keine Steuer verlangen.
Sag mal, wo hast du das denn jetzt so auch rausgegraben? Also ich ziehe meine Mütze, meinen Hut und alles, was dazugehört. Chapeau.
Ja, aber das ist, also wenn du den Giro schon ein paar Mal in der Gegend gesehen hast, dann beschäftigst du ja auch ein bisschen mit der Region.
Ja, ja. Ich sag ja, ich habe hier dieses eine Buch liegen, was, wenn ich dich durch habe, ich dir mal schicken werde, das wirst du so sehr lieben, dass du es dir direkt kaufen wirst und zwar nicht einmal, sondern zweimal, weil du Angst hast, es zu verlieren. Das muss ich dir mal geben.
Ja, aber generell ist es auch eine Gegend, so Süditalien, Kalabrien, wo die Sturzgefahr wieder sehr hoch ist, weil bei den letzten Giro-Ausgaben, die dort waren, war es einfach immer so, dass teilweise die Straßen von diesem, wie soll man sagen, Benzinfilm oder leichten Ölfilm, der da ganz oft drauf ist, sei es durch die schlechteren Standards bei den Autos oder einfach, weil es sehr selten auch dort regnet, dadurch oft sehr schmierig sind und es dadurch zu Stürzen kommt. Also da muss man auch wieder ein Auge drauf haben.
Ich ziehe meinen Aufruf zurück, dass man mir bitte einen Radverleih dort geben soll. Offensichtlich scheint das Radfahren da sehr gefährlich zu sein und wenn sich einer hinlegt, dann bin ich es ja.
Ja, du bist nicht mit 50 km/h in der Innenstadt unterwegs.
Sag das nicht so einfach, mein Freund. Das kann auch mal was. Nee, aber hast ja schon recht. Also hoffentlich nicht. Okay, das ist die Hütchenspieler von Alba do Bello. Mein Gott, Aussprache nicht. Dann geht's wieder ein bisschen weiter hoch. Nächste Ankunft Ist wieder, ist auch
wieder so eine, ein Uphill-Ding, ja.
Ja, genau, genau. Ist wieder so, also es sind so die Etappen, nicht Fisch, nicht Fleisch, ne? Ein bisschen viele Sprinter, dann mal wieder hier so eine Geschichte mit dem Uphill-Finish. Ist auch so eine, das wäre so eine typische Degenkolb-Geschichte vielleicht auch, ne?
Ist nur leider nicht dabei.
Ja, ja, aber ja, ja, klar. Aber so den stelle ich mir bei so einem Ding auch gut vor.
Ja.
Ja, also klar.
Aber vielleicht auch, keine Ahnung, vielleicht ein Simon Geschke oder
ja.
Sind halt auch so Fahrer, die.
Die sowas können. Hm?
Ja.
Und dann geht es am 14. Das ist dann der nächste Sonntag, richtig? Da tut's dann weh.
Ja, da geht's hoch aufs Blockhaus.
Ja. Das sagst du so einfach. Das,
und das Blockhaus eigentlich in diesem Jahr im Programm zu Ehren von Eddy Merckx, der damals eine seiner berühmtesten Leistungen da überhaupt abgeliefert hat. Und der Berg an sich ist einfach, also bei der Tour de France wäre das nicht wie hier Erstkategorieberg, okay, beim Giro gibt's erste Kategorie nur, wäre es ein All-Kategorieberg, einfach weil das Ding so brutal schwer ist zum Schluss.
Mhm. Also er geht wirklich, ich hasse es, diese kleinen Bilder, ne? Also diese kleinen Grafiken, ich verstehe auch nicht, warum die das so klein machen. Er ist verdammt schwer, so, ich würde da ordentlich leiden, das muss reichen. Ist das, also das ist doch der Tag, wo spätestens dann mal die Herrschaften, die später auf dem Podium stehen, mal sich mal kurz zeigen müssen und sagen, was sie drauf haben, oder?
Ja, ganz andere Charakteristik als der Ätna und auch vom Wind her nicht so exponiert, sage ich jetzt mal. Und ja, da musst du wirklich, müssen die Karten auf den Tisch. Also da werden höchstens 5, 6 Leute gemeinsam ankommen.
Maximal, ja. Also im Grunde genommen geht es die letzten 26 Kilometer eigentlich fast nur bergauf. Eine kleine, minimale runterrutschen und ansonsten gut 1500 Höhenmeter verteilt auf diese 20 Kilometer. Immer bergauf und da wird dann die Messe gelesen für den Sieger. Also da... Ich glaube, nach diesem Sonntag werden wir das ist, glaube ich, eine sehr gute Gelegenheit. Ich glaube, der Montag ist dann auch wieder ein Ruhetag, ne? Kann das sein?
Der 16. ist dann die nächste Etappe, der Dienstag, ja.
Genau. Also spätestens dann werden wir, glaube ich, uns mal wieder hier zusammenfinden, um alles zu besprechen. Und ich glaube, dann wird man auch, das ist so ein eine gute Zäsur, um Einschnitt zu machen und zu bewerten, was bis dahin war. Mal gucken, vielleicht machen wir auch schon vorher eine Sendung, wenn wir lustig sind. Aber, ich denke, wenn es zeitlich passt, wäre das auch die beste Gelegenheit, oder?
Ja, auf jeden Fall. Nach dem Ruhetag oder am Ruhetag, wie mehr gesagt, ist es vor dem Zeitfahren sehr gut.
Ja. Ja, ich hoffe, haben wir was vergessen? Ah ja, wir haben unsere Kurzmeldungen vergessen.
Ja.
Aber das war's jetzt zum Giro, oder?
Ja, das eine hat was mit dem Giro schon zu tun. Vor dem Start, muss man sagen, leider eigentlich 2 Dopingfälle. Im Team Bardiani, CSF, Nicola Ruffoni und Stefano Pirazzi, positiv beide auf dem Wachstumshormon getestet und der eine begründet es halt mit einer Blasenentzündung, aber was daran halt wieder nicht stimmig ist, dass der andere auf die gleiche Substanz auch positiv getestet wurde und deshalb das Team nur mit 7 Fahrern am Start. Ja, und dadurch arg geschwächt und auch so ein bisschen die Existenz des Teams auf dem Spiel, weil es stand auch im Raum, die Mannschaft vom Giro auszuschließen.
Ja, Idioten. Ne? Also man kann einfach nicht, also wer immer noch glaubt, mit den einfachsten Mitteln durchzukommen, der hat es auch nicht besser verdient, als richtig in den Arsch getreten zu kriegen. Kein Punkt.
Ja, aber gut, dazu muss man sagen, Stefano Pirazzi hatte, glaube ich, im Peloton wenig Freunde nach der Art und Weise, wie er sowieso immer in Ausreißergruppen aufgetreten ist.
Okay, helf mir auf die Sprünge, weiß ich nicht, also ist mir...
Es ist quasi Thomas Vöckler hoch 3, also der lässt alle durch die Führung fahren und wenn er selbst durch die Führung fährt, fährt er doppelt so hart durch die Führung und er attackiert bei jeder Gelegenheit.
Okay. Thomas, du bist jetzt gerade weg.
Ja.
Ja, bist wieder da. Nö, war kurz weg. Also er attackiert doppelt so stark, wenn er in der Führung ist und er hat nicht nur Freunde im Peloton.
Er lässt keine Möglichkeit aus, sagen wir mal so, um seine Mitausreißer zu malträtieren.
Ja, dann lachen sie sich jetzt wohl ein paar ins Fäustchen. Ja, und wie gesagt, ne, also wie man so dumm sein kann, also ich glaube immer noch, Diejenigen, die glauben, sind die Klügsten, um da irgendwie noch rauszukommen, das funktioniert einfach nicht. Und zum Glück haben sie wieder zwei erwischt, sollen sie einfach nicht mehr schnell.
Ja, aber sehr, sehr, sehr schade eigentlich auch für die Mannschaft, weil die mit Giulio Ciccone einen sehr talentierten Fahrer dabei haben, der im letzten Jahr auch schon Etappe gewonnen hat. Und für den natürlich und für die gesamte Mannschaft eine enorme Schwächung.
Ja klar, ne, also die reißen die anderen mit rein, ne, und gegebenenfalls sind das Unschuldige und das ist halt einfach eine Sauerei. Die andere Nummer, die wir noch als Kurzmeldung hatten, ich hatte auch noch eine Kurzmeldung, ach nee, die haben wir eben schon gesagt, Sam Bennett verliert 3 Kilo. Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Also das habe ich schon mitgekriegt, aber Team Sky sperrt einen Fahrer wegen rassistischen Äußerungen. Und das muss ja auch, wie ich hinterher gehört habe, nicht das erste Mal gewesen sein, dass er sich Sachen gefallen lassen musste.
Nein, es ist generell so ein Problem, dass im Peloton ein bisschen schwefelt, aber nie richtig an die Decke kommt. Weil, um grob den Sachverhalt zu erklären, der Gianni Moscon soll bei der Romandie-Rundfahrt Kevin Reza, einen farbigen Rennfahrer vom Team FDG, rassistisch beleidigt haben, nachdem beide aneinander geraten sind, und der Reza hat es wohl angesprochen und dann hat ihn das Team Sky, den Moscon, am nächsten Tag zur Rede gestellt, hat ihn dann aber nicht gleich von der Rundfahrt ausgeschlossen, sondern ihn noch weiterfahren lassen und ihn dann danach mit einer internen Sperre belegt.
Was ja auch.
Aber Kevin Reza soll schon mal Opfer so rassistischer Beleidigungen geworden sein bei der Tour de France von Michael Albersini, der das aber hinterher abgestritten hat. Und
genau, das meinte ich.
Soll so einen Vorfall auch schon mal bei der Österreich-Rundfahrt, glaube ich, mit Tekla Manott gegeben haben. Und ich kann mir vorstellen, dass da schon viel mehr noch unter der Decke steckt, als wir das jetzt wirklich mitkriegen. Und es ist sehr schade.
Ja, und vor allen Dingen, Rassismus im Peloton ist mir, vielleicht bin ich da auch naiv, aber ich hatte den Radsport bis jetzt immer für so ein wirklich, es gibt kaum einen, also für mich gibt es kaum einen Sport, der weniger national ist als Radsport. Die fahren das ganze Jahr über in Teams, die mit zum überwiegenden Teil international besetzt sind. Und wie das der Fall dann sein kann, also das was macht mich immer komplett, verunsichert mich komplett, das kann ja nicht sein. Ja, und auch zwischen Fans, also, ne, okay, Froome hat mal die Urinbecher abbekommen, das war keine rassistische Geschichte, sondern das waren einfach Idioten. Ja, aber auch so Fans miteinander, es gibt ja keine Hooligans, keine Radsport-Hooligans, ne? Also,
Das schon, ja.
Ja, gibt es. Also ja, aber jetzt im Vergleich zu anderen Sportarten, ne? Oder das kommt beim Cross ja noch eher mal vor, dass da randaliert wird. Ne? Aber jetzt, dass es ein Fanproblem geben würde, würde ich jetzt mal komplett abstreiten beim Radsport. Ne? Also es nervt natürlich, dass der ein oder andere sich immer wieder in den Vordergrund spielen muss, weil er als
Umweltverkleidung. Ja, es gibt halt diese, Selbstdarsteller, die
genau.
Eigentlich keiner braucht.
Aber das ist halt kein, das sind für mich nicht die Radsportfans, sondern das sind andere. Aber das ist, und diese Radsportfans, die ich meine oder die wir meinen oder die, für die wir uns ja auch halten, das heißt, es hat halt überhaupt nichts mit Rassismus zu tun. Also gar
nicht.
Also,
ja, aber das sind ja nicht die Fans, sondern es sind ja die Fahrer unter sich.
Ja, und eben, weißt du, wenn der Fan klüger ist als der Sportler oder der Fan schon weiter ist als der Sportler. Also das will mir nicht in den Kopf. Also weißt du, und gerade die sich auf international bewegen.
Ne, ja, aber es war halt wahrscheinlich irgendwie eine hitzige Situation zwischen den beiden und dann.
Dann kann ich doch genauso gut sagen, du Vollidiot. Ich hab noch viele andere Möglichkeiten, jemanden zu beschimpfen, als es rassistisch zu tun. Also mal abgesehen davon, dass es da überhaupt keine, naja,
ja, aber es ist schon auffällig, dass jetzt der Fahrer Kevin Reza jetzt schon zum zweiten Mal Opfer so einer Geschichte wird.
Absolut, ne? Und das hat er sich ja nicht ausgedacht. Also ich will damit ja nur meine Erschütterung zum Ausdruck bringen, dass es so
ist. Ja, aber gibt. Also das fand ich dann, also um meine Meinung dazu ehrlich zu sagen, vom Team Sky auch ein bisschen doof, den Fahrer dann noch weiterfahren zu lassen. Also so nach dem Motto, ja, bei der Rundfahrt kann er uns jetzt noch helfen, aber danach, um die Sache wieder auszubügeln, sperren wir ihn dann mal provisorisch.
Absolut. Frechheit. Also das ist ein Witz. Also ein schlechter Witz. Klar, geht überhaupt nicht. Also, ne, dann, also wenn sie, was ist das denn auch für eine Geste ihm gegenüber? Weißt du, das ist ja so nach dem Motto, pass mal auf, du hast, keine Ahnung, keine Ahnung, fällt mir gar kein Vergleich zu ein. Also,
aber auf der anderen Seite ist dann natürlich auch wieder die UCI, der internationale Radsportverband, gefragt, um da die entsprechenden Sanktionen zu treffen.
Ja klar, ne, die sind, ne, also das sollte einfach genauso bestraft werden wie ich nehme ein Vorderrad nicht von meinem Mannschaftskollegen an oder irgendwelche anderen Geschichten, ne? Wenn sowas vorgetragen wird, ich meine, bei sowas ist natürlich diese Beweisführung wahrscheinlich sehr, sehr schwer und da muss ein anderer noch mitbekommen haben und das wäre natürlich das Nötigste, ne? Aber im Grunde genommen das mal vorbringen und einfach mal auch so ein Verfahren.
Aber wenn ich sehe, also die haben wir jetzt bei den Kurzmeldungen nicht dabei, aber André Griffko wurde kürzlich für seinen Ellbogenschlag gegen Marcel Kittel gesperrt. Mhm. Das ging relativ unverzüglich und schnell bei der UCI. Aber bei sowas, da vermisse ich bislang eine klare Stellungnahme.
Ja, völlig bei dir. Ne? Also ein Schlag, weißt du, dann war vielleicht noch die Kamera mit da in der Nähe und man hat es gesehen, glaube ich. Ne? Das ist halt einfacher. Da ist die Beweisführung eindeutiger und einfacher. Ne? Wenn ich jetzt beim vorne irgendwie im in der Ausreißergruppe zu dritt vielleicht auch noch irgendwie pedaliere, ne? Und raune meinem Nebenmann irgendwie im Vorbeifahren noch zu, du dummer Torfkopf, ne? Dann, und der Vordere das vielleicht wegen Wind oder so gar nicht mitgeht. Die Beweisführung ist einfach deutlich schwieriger, finde ich. Ne? Das ist auf der Kamera auch drauf, aber es hat keiner gehört. Deswegen, das soll keine Entschuldigung sein, sondern im Gegenteil, man muss dann diese Verfahren trotzdem anstrengen, damit einfach mal sowas auf die Tapete kommt.
Ja.
Ne? Also, unnötig wie ein Kropf.
Ja, aber wo wir, also so bei Thema so Selbstdarsteller gerade schon so waren, also da geistert gerade so eine Geschichte durch die sozialen Medien, also ganz kurios, es gab so ein ehemalige Playboy-Darstellerin, die beim Giro sich an den Streckenrand gestellt hat und vor der Kamera posiert hat und fast einen ziemlich katastrophalen Unfall im Peloton ausgelöst hatte.
Ach Quatsch, hab ich nicht mitbekommen. Naja. Moment, darf ich eine Frage stellen? Wie gesagt, ich habe es nicht mitbekommen. Hat sie dadurch den Unfall ausgelöst, dass alle da hingeguckt haben oder dass sie irgendwie so halb im Weg stand? Ich halte beides für möglich. Dass ich die Frage so stelle, heißt einfach nur, dass ich beides für möglich halte.
Ich schicke dir mal kurz den Link dazu. Also stand halt einfach mitten auf der Straße sozusagen.
Okay, Cipollini hätte damals angehalten, da sind wir uns ein.
Und das Problem dabei ist, sie hat sich dafür auf ihrem Twitter-Account auch noch so dermaßen abgefeiert, was eigentlich vollkommen unverständlich ist, ja. Nur um Aufmerksamkeit zu generieren.
Ja, also es geht halt nicht, ne? Also, weißt du, und ich weiß noch nicht, wie man solche Menschen bestrafen soll, kann oder will. Die bestrafen sich ja wahrscheinlich am.
Ja, aber du kannst ja auch nicht von den Radrennen einfach ausschließen.
Nee. Ich gucke das mal kurz an. Ja, da ist halt die Dummheit mit großen Lettern ins Gesicht geschrieben. Und ja, da hat keiner angehalten. Also ich hoffe, ich werde daran denken, es zu verlinken. Ja, Idioten wird es halt immer geben. Ne? Aber das, wie heißt das damals auch schon in der Höllentour? Der Radsport ist der einzige Sport, wo der Sportler zum Fan nach Hause kommt, ne? Und zum Sportler hinreist. Und das ist auch irgendwo schon immer Bestandteil des Ganzen gewesen.
Ne? Ja, aber das, also es nimmt in den letzten Jahren wirklich Überhand.
Ist es so? Ja, aber das liegt halt auch durch die, ich glaube, das liegt leider Gottes in den Möglichkeiten der Selbst, die Möglichkeiten zur Selbstdarstellung werden immer vielfältiger und immer größer und immer mannigfaltiger und das ist, denke ich mal, einfach so eine Nebenwirkung davon, ne?
Ja, also zurückdrehen kann man das Rad sicherlich nicht.
Nee, ganz bestimmt nicht. Und das würde ja auch bedeuten, wenn man dieses Rad zurückdrehen würde, weniger Geld einfach, ne? Für die Sportler, für
das steht ja natürlich dann wieder auf einem anderen Blatt, wie das Geld dann an die Sportler, bei denen kommt sowieso das Wenigste an.
Ja, klar. Ne, aber wenn selbst das nicht mehr ankommen würde, weil es nicht mehr da ist, weil nicht mehr berichtet wird, weil Idioten alles kaputt machen, das ist ja dann so die nächsten Schritte oder das, wie man es weiterdenken müsste. Ne, das kann es ja auch nicht sein. Wir werden es nicht lösen können. Ich werde einfach weiter Fahrrad fahren. Mache ich, glaube ich. Und zum Glück haben ja die Franzosen gestern richtig gewählt. Ne? Sonst könnten wir das Land auch nicht mehr. Jetzt können wir nicht mehr zu USA und Fahrt. Ne? Jetzt können wir nicht mehr zu Yorkshire, können wir auch nicht mehr nach Brexit. Wenigstens haben die Franzosen uns gestern noch nicht komplett rausgeschmissen aus allem.
Ja, die hätten sonst wahrscheinlich den Grand Depart in Düsseldorf schnell gecancelt.
Ja, schnell gecancelt, machen wir doch in, keine Ahnung, Nizza. Machen wir in Nizza, ja. Und dann bleiben wir, irgendein Tour de France bleibt in Frankreich. Ja, stell dir das mal vor. Oh Gott, ich will gar nicht drüber nachdenken. Thomas, es war mir eine Freude, von dir viele Sachen erklärt bekommen zu haben, und wahrscheinlich hast du auch vielen Hörern was erklärt, und mich aufs das, was ich nicht mitbekommen habe, mich abzudaten, das ist mir auch immer eine große Hilfe. Und wenn ihr das jetzt hört, dann ist eigentlich, also ich versuche das heute noch fertig zu machen, mal gucken, wie schnell ich das so fertig mache, dann ist eigentlich auch schon fast wieder Velosnack, diese Woche 2 Folgen, und wir gucken mal, wie wir das hinkriegen, je nachdem, wie viel passiert ist, ne, wenn jetzt in den nächsten 2 Tagen schon unfassbar viel passiert, vielleicht hören wir uns dann schon sehr bald, ansonsten wahrscheinlich gehe ich mal von, wenn es beruflich bei uns beiden passt, am Ruhetag, kommenden Montag, und verbleibe mit einem schönen Tag noch. Kommt gut in den Tag oder schließt ihn gut ab. Und wir hören uns bald. Tschüss.
Tschüss.